Was würden Bauherren beim zweiten Hausbau anders machen? Oder was würden sie vielleicht auch wieder genauso machen? Was sind die besten Tipps von den Menschen, die schon ein Haus gebaut haben, die durch diese ganze Erfahrung schon durchgegangen sind? Genau das schauen wir uns heute an. Ich habe nämlich eine Umfrage auf Instagram gemacht. Da folgen mir ja sehr viele, die schon mit dem Hausbau fertig sind und mir immer noch folgen, wofür ich sehr dankbar bin übrigens. Ja. Und da habe ich gefragt, was denn der beste Tipp ist an alle, die schon fertig sind. Und da gab es über 100 Antworten und ich lese euch jetzt mal einige vor. Das wird ein relativ langes Video, weil ich finde, da sind super viele gute Tipps dabei. Und ja, damit herzlich willkommen zu Hausbautipps. Wir steigen ohne weitere Umschweife direkt ein in Punkt Nummer 1, nämlich gewisse Räume möglichst multifunktional planen, da sich die Bedürfnisse ändern können. Absolut, also sehe ich genauso, vor allem zum Beispiel ein Kinderzimmer sollte relativ flexibel gestaltbar sein, sodass man eben auch mal Schreibtisch, Bett etc. verstellen kann, weil Kinder möchten einfach öfter mal umdekorieren und sich ein anderes Reich schaffen. Ja, ist eine ganz wichtige Sache zum Beispiel. Oder vielleicht sowas wie ein Gästezimmer, das auch als Arbeitszimmer genutzt werden kann und lauter so Themen. Hier vielleicht eine magische Formel, 3x4. Also einen Raum als Mindestgröße 3x4 Meter groß zu planen, als Schlafraum, ist immer sinnvoll, weil dann kann man im Prinzip jedes Bett, jeden Schrank so stellen, wie man möchte, an jede Wand, ja, weil man dann immer eine lang genug Fläche hat. Und das ist was, was sehr, sehr gut funktionieren kann. Also so 3x4 als das Mindestmaß, statt dann zu sagen 2x6 Meter zum Beispiel, was ja auch auf eine Quadratmeterfläche von 12 kommt, aber was dann vielleicht an einer Ecke schon wieder nicht so gut funktioniert, weil man halt an einer Seite nur 2 Meter Platz hat, was dann schwieriger werden kann. Ja, deswegen immer 3x4, also das Mindestmaß für Räume, die wirklich multifunktional nutzbar sind und auch so an das Thema zum Beispiel Steckdosen zu denken, ja, dass man nicht nur an einer Ecke vielleicht 2 oder 3 Steckdosen gleich hat, ja, sondern wirklich mehrere im Raum verteilt, sodass man eben auch, wie gesagt, dann umstellen kann und die Räume anders nutzen kann. Genauso gilt es natürlich als insgesamt, ne, nicht nur auf den einzelnen Raum betrachtet, sondern insgesamt aufs Haus, dass man vielleicht mal später die Räume anders nutzen kann oder so der Klassiker später mal auf einer Ebene wohnen können, ja, was ja jetzt schon als Vorbereitung ausreichen würde. Also vielleicht ein Gästezimmer oder Arbeitszimmer, das halt groß genug ist, damit man da nachher noch ein Bett reinstellen könnte, wenn man dann eben auf einer Ebene wohnen möchte und dann eben auch ein Bad hat mit einer ebenen Dusche zum Beispiel, so dass es von Anfang an so nutzbar ist. Aber am Anfang wohnt man vielleicht noch auf 2 Etagen und dann später im Alter kann man dann auf 1 Etage wohnen. Ja? Also es sind Dinge, über die man mal nachdenken kann. Es muss nicht immer so sein. Ne? Man kann ja auch das Konzept verfolgen, ja, wenn ich dann alt bin, dann verkaufe ich das Haus und ziehe in eine Wohnung, wo dann ein Aufzug drin ist und alles ein bisschen einfacher ist. Auch vollkommen, also es gibt verschiedene Wege, die man eben gehen kann. Aber da mal drüber nachzudenken, wie kann ich denn das Haus so gestalten, dass ich es vielleicht möglichst lange nutzen kann, ist natürlich auch immer was sehr Sinnvolles. Ich habe es aber auch schon oft erlebt, dass man sich dadurch vielleicht so ein bisschen verkrampft und das Haus auch einfach erstmal sehr viel teurer wird, als es vielleicht müsste, ja, weil die Baukosten einfach teurer werden. Wenn ich jetzt sage, ja, eigentlich will ich die Treppe dann noch abgetrennt haben, damit ich da später dann mal das Obergeschoss auch vermieten kann, wodurch ich dann oben wieder Küchenanschlüsse brauche und so weiter, was einfach eine ganz andere, also das geht schon wieder dann so weit in die Planung, dass es vielleicht jetzt gar keinen Sinn macht, ja, oder dass es die Kosten einfach sprengen würde, von was man sich jetzt aktuell gerade leisten kann. Also man muss vielleicht nicht immer alles erfüllen, ja, die eierlegende Wollmilchsau haben wollen, sondern es kann ja verschiedene Konzepte geben, die funktionieren können, ja, und genauso kann es funktionieren, Haus verkaufen, in eine Wohnung mit Aufzug ziehen, kann die deutlich bessere Variante sein, wie jetzt zu schauen, dass es später auch vermietbar ist und so weiter, ja. Wobei das auch funktionieren kann, wenn man sagt, ja, ich investiere jetzt Geld in einen Architekten, plane es wirklich einmal so sauber durch, habe dann auch höhere Baukosten, weil das Haus wird wahrscheinlich zwangsläufig einfach ein Stückchen größer, wenn man da gewisse Bereiche abtrennen will. Also von dem her, das muss man halt mal gegenüberstellen, was gut ist und was nicht. Aber grundlegend multifunktional planen, gerade auf Raumebene, sicherlich sehr sinnvoll und da hauptsächlich die Raumgrößen, Raummaße und natürlich auch sowas wie Steckdosen und Fenster, ja. So, Punkt Nummer 2. Interior Designer mit Architekten beauftragen und zusammenarbeiten lassen. Das ist natürlich schon, wo es in den Luxusbereich geht, ja. Aber was ich auch schon häufig jetzt mitbekommen habe, weil es ja zum Beispiel auf A Better Place weiß nicht, ob ihr die Seite schon kennt, a-better-place.de. Da gibt es eine große Auswahl an Architekten, die zum Pauschalpreis planen. Und da gibt es eben auch Innenarchitekten oder Interior Designer. Und da habe ich jetzt auch schon so ein paar Projekte mitbekommen. Das ist natürlich schon ein anderes Level, was da nochmal geplant werden kann, gerade bezüglich dann Lichtplanung und die Möbel, die dann direkt mit eingeplant werden in den Grundriss, ja, wenn man sagt, das soll ein absolutes Highlight werden, also das ist natürlich schon was anderes und da mit einem Architekten und einem Interior Designer zu arbeiten, treibt die Kosten natürlich ein Stück weit in die Höhe, ja, und auch wenn man dann, weiß ich nicht, so pro Spot könnt ihr so 150 bis 200 Euro rechnen, ja, wenn man so einen Deckenspot haben möchte, und wenn man davon jetzt mal 50 hat, sind wir auch schnell bei 10.000 Euro, die das halt mehr kostet, nur für die Beleuchtung, und das ist natürlich schon was, wo man sich überlegen muss, was soll sein, aber dass das Haus dadurch besser wird, steht außer Frage, ja, oder dass man dadurch ein wirkliches Highlight schafft, das ist definitiv so, und von Anfang an Interior Designer und eigenen Architekten zusammenarbeiten lassen, finde ich auch eine sehr gute Sache. Auch in dem Prozess, wenn man dann nachher zum Beispiel mit einer Fertighausfirma baut, in dem Prozess sehe ich es ja auch oft, ja, dass man dann zum Beispiel seinen eigenen Innenarchitekten oder Interior Designer mitnimmt zur Bemusterung, ja, um da dann auch nochmal Input zu bekommen, was denn jetzt vielleicht besser ist, welche Fliese besser passt und so weiter. Also das sind so Sachen, die wirklich sehr, sehr sinnvoll sein können. Und vor allem, wenn man einen gewissen Anspruch hat, wenn man auf ein gewisses Level möchte, dann ist das auf jeden Fall was, was sehr empfehlenswert ist und wo man das auch in verschiedene Phasen des Bauprozesses dann auch einbinden kann. Ja. Also auch hier guter Tipp. Dann unbedingt Angebote vergleichen, spart tausende Euros. Absolut. Und das gilt für ganz, ganz viele Bereiche. Natürlich einmal für das Hausangebot an sich, ja, also für das wirkliche Haus. Da spart man sicherlich einige zehntausende Euro, wenn man auf demselben Level vergleicht, ja. Dann genauso aber bei PV-Anlage, beim Keller, bei Außenanlagen, bei der Garage. Also es gibt ganz viele Themen, die da drumherum kommen, wo man durch den Vergleich einfach Geld sparen kann. Ja? Vielleicht ist es nicht immer sinnvoll, das Billigste zu nehmen. Das auf jeden Fall. Ja, da muss man mal aufpassen. Man sagt ja auch, wer billig kauft, kauft zweimal. Was sicherlich beim Hausbau mehr als stimmt, weil man halt sehr früh dann schon wieder Reparaturen hat oder Dinge einfach schneller kaputt gehen etc., was dann wieder teuer wird, ja. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass der Vergleich nach Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man wirklich mal nach gewissen Qualitätskriterien schaut, dann kann man schon einiges günstiger fahren, als es vielleicht beim ersten Angebot, dass man so, oder beim erstbesten Angebot, muss man ja sagen, ja, weil erstmal ist es ja doch mehr oder weniger Zufall, wo man erstmal landet, sei es durch eine persönliche Empfehlung oder weil die Firma halt im Ort sitzt, egal, wie gesagt, ob Sanitär, ob Solar, ob Garage, Hausbau etc., ist ja immer das Gleiche, ja. Nur weil es das erstbeste Angebot ist, heißt ja nicht, dass es wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her am besten ist. Deswegen eigentlich so vergleichen ist so mein, also auf jeden Fall in den Top 3, was für einen guten Hausbau wirklich die absolute Grundlage ist. So, dann haben wir, fangt das Fotobuch sofort an. Ja, also hier ist wahrscheinlich gemeint, viel zu dokumentieren und auch während der Bauphase einfach viele Bilder zu machen und das einfach sauber gesammelt dann mit in die Hausakte zu legen. Das ist ja so einer der Vorteile, wenn man mit einer Firma baut, die jetzt Mitglied im Bundesverband Deutscher Fertigbau ist, dann bekommt man so eine Hausakte, ja, wo einfach sehr viel dokumentiert ist und da habt ihr dann immer alles sauber abgelegt für euer Haus. Könnt ihr euch natürlich auch immer selber anlegen und da dann, wie gesagt, auch viele Fotos von den Leitungen zu machen, also während die Wände zum Beispiel noch offen sind und sowas, das hilft einfach für später, wenn ihr mal irgendwas aufhängen wollt und euch fragt, wo laufen denn jetzt hier die Leitungen? Oder wenn man wirklich mal was anbauen oder umbauen möchte, dann hat man da einfach sehr viele Möglichkeiten und kann natürlich auch immer nachweisen, wenn man später rauskommt, dass irgendwas kaputt ist oder ihr die Vermutung habt, ist es ein Baumangel oder wie sieht es aus? Ja, ist immer besser, wenn ihr dokumentiert habt, deswegen da so ein Fotobuch anlegen, sehr gute Idee. So, dann haben wir nicht bei der Planung sparen. Finde ich auch einen absolut wichtigen Punkt, wo man ja schnell verleitet sein kann, zu sagen, oh, jetzt habe ich hier einfach einen Grundriss im Netz gefunden und das passt schon, ja, oder bei einer Fertighausfirma im Katalog oder bei einer Steinhausfirma im Katalog oder was auch immer, ne, gibt's ja beides. Oder die Baufirma hat für mich jetzt geplant, aber eigentlich ist es auch nur so ein Standardhaus, das ein bisschen angepasst wurde. Aber an sich Zeit und auch Geld in die Planung zu investieren, ist das, was nachher den wirklichen Hebeleffekt beim Haus hat. Ja, weil ihr jetzt am Anfang was investiert, was aber nachher wirklich einen großen Unterschied machen kann, wie wohl man sich im Haus fühlt. Ja? Also die Planung nicht zu unterschätzen und zu sagen, ja, ich habe ja keine großen Ansprüche und es soll halt einfach ein Haus sein. Ja? Das habe ich schon so oft erlebt in Gesprächen. Und dann, wenn man mal ein bisschen weiter redet und ein bisschen ja nachfragt, was so wichtig ist, dann kommt man halt schon drauf, dass gewisse Dinge wirklich sehr wichtig sind und dass es in der Standardplanung eigentlich nicht abgebildet wäre. Ja? Und auch die Lage und der Bezug des Hauses auf dem Grundstück zu Nachbargrundstücken, zu Nachbarhäusern, zur Straße, mit Privatsphäre und so weiter, das ist alles super wichtig und lässt sich normalerweise nicht einfach über einen Standard abbilden. Ja? Und da gibt es so viele Punkte, die nachher einen Unterschied machen, wodurch man sich, wie gesagt, wohler oder weniger wohl im Haus fühlen kann. Und deswegen da Zeit und Geld in die Planung zu investieren, ist eigentlich schon das Sinnvollste, weil man gibt halt am Ende ja irgendwo eine 500.000 oder mehr aus, wenn man mal das Grundstück noch mit reinrechnet, wahrscheinlich noch deutlich mehr. Und dann wäre es ja schade, wenn es am Ende nicht so ist, wie man vielleicht möchte, ne? Oder wenn man dann erst feststellt, gefällt mir eigentlich doch nicht so gut. Ja, das soll ja bei den Summen vielleicht nicht unbedingt sein. So. Professionelle Bauberatung einschalten, möglichst täglich auf der Baustelle sein. Auch das ist was wir natürlich sehr, sehr oft sehen, weil wir ja über 1000 Baukontrollen pro Jahr machen. Und das hilft schon wirklich da, weil einfach die Kommunikation dann auf Augenhöhe ist. Ja. Täglich auf der Baustelle sein ist sicherlich eine Sache, die auch gut sein kann. Ja. Wo man aber natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht so der nörgelnde Bauherr wird, der halt ständig kommt mit, ich weiß nicht, wie ist denn das? Oh, ich habe da einen Kratzer gesehen, könnten Sie da mal schauen? Ja. Wenn das halt ständig ist, dann kann man die Firma ja irgendwo auch verstehen oder den Bauleiter, ne, dass er da vielleicht gar nicht immer dahinter sein kann oder ne, dafür die Kapazitäten hat. Wenn aber alle Punkte sauber an den kritischen Stellen, ne, also zu den kritischen Zeitpunkten, wie jetzt bei einer Rohbaukontrolle zum Beispiel, wenn das alles sauber aufgelistet ist, man gibt es an die Firma weiter, das hat halt ein Profi erstellt, das ist eine ganz andere Zusammenarbeit. Ja. Und wir erleben es halt wirklich bei den guten Firmen, die kümmern sich dann einfach drum. Ja, und die sind auch wirklich dankbar dafür, weil denen halt immer mal was durchrutscht. Also auch der kleinen lokalen Zimmerei, ja, dem Familienunternehmen, also den Firmen, wo man wirklich erwarten kann, dass sie eine gute Arbeit leisten, auch denen rutscht sehr viel durch und da geht sehr viel schief. Ja, das erleben wir immer wieder. Und dann ist halt wichtig, dass man diese Punkte frühzeitig erkennt, ja, und die Mängel frühzeitig erkennt. Nicht, dass sie sich nachher halt zu großen Mängeln auswachsen. Das ist so der Punkt, ja. Und das machen wir halt wirklich mit sauberen Kontrollen, sauberes Protokoll mit Bildern, mit Beschreibung und dann kann man da in die weiteren Schritte gehen, ja, und halt wirklich gucken, dass nachgebessert wird. Deswegen finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt hier möglichst oft auf der Baustelle sein und halt auch professionelle Beratung dazu einholen. Ja? Nächster Punkt, mehr Puffer. Der Puffer reicht nie aus, es wird immer mehr. Absolut, also gewissen Puffer zu planen, super wichtig. Aber es hängt hier natürlich auch wieder davon ab, wie gut die Vorbereitung war. Das ist ein ganz, ganz relevanter Faktor, weil die Vorbereitung, ne, ihr könnt ja in so ein Bauvorhaben reingehen und sagen, ja, ich habe jetzt 5% für die Baunebenkosten angesetzt. Ja, mir wurde von einer Baufirma gesagt, ja, 10.000 Euro für Erdarbeiten, 10.000 Euro ist ja super viel Geld. Aber reicht vielleicht gar nicht aus. Ja, vor allem, wenn man mit Keller baut oder in Hanglage oder auch schon bei einer Bodenplatte kann es auch schon oftmals nicht ausreichen und man ist vielleicht eher bei 15.000 oder 20.000 Euro. Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einmal zu gucken, von welcher Basis komme ich. Ja, weil der Puffer, selbst wenn ihr 100.000 Euro Puffer einplant, ihr habt aber schon die Baunebenkosten um 50.000 Euro falsch eingeschätzt, ja, weil ihr da halt viel zu niedrig angesetzt habt, bringt euch ja auch nichts. Ja, weil dann kommt vielleicht bei der Bemusterung noch was dazu. Und so weiter, sondern ich würde immer lieber statt pauschalen Puffer einzuplanen, der sicherlich wichtig ist und der dann on top auch noch gemacht werden sollte, aber erstmal eine richtige Grundlage zu schaffen, damit man die Baunebenkosten und die Kosten des gesamten Bauvorhabens besser bewerten kann. Und dafür ist halt wichtig, was will ich überhaupt bauen? Also was für ein Haus soll das werden? Ja. Habe ich die Ausstattung schon mal ein bisschen definiert? Weil wenn ich erst zur Bemusterung komme, wenn jetzt absolut der Standard angeboten ist und ich komme zur Bemusterung und habe dann schon mal 30.000 oder 40.000 Euro mehr, was ich nicht gedacht habe, ja, aber ich hatte ja diese ganzen Vorstellungen und die Firma hat immer gesagt, ja, ja, ist kein Problem, das können wir dann alles bei der Bemusterung machen. Klar kann man das machen, aber wie gesagt, kostet dann eben die 30.000 oder 40.000 Euro mehr, ja, und man weiß ja dann nicht mal, ne, wenn man jetzt vorher nicht die Ausstattung so ein Stück weit schon mal vordefiniert hat, welche Firma ist denn für die Ausstattung und das Haus, das wir wollen, eigentlich am besten? Da sind wir wieder beim Preis-Leistungs-Verhältnis und beim Vergleichen. Richtig vergleichen kann ich ja eigentlich nur, wenn ich einmal definiert habe, worum es überhaupt geht. Und deswegen ist der Punkt hier schon sehr tiefgehend, ja, weil er natürlich einmal davon abhängt, was habt ihr an Vorbereitung gemacht, Hausplanung, Ausstattung mal festgelegt, Baunebenkosten in Erfahrung gebracht. Und in Erfahrung gebracht meine ich wirklich nicht irgendwelche Dinge im Netz gesucht, ne, oder irgendwelche Kosten oder irgendwelche Zahlen von Baufirmen genannt bekommen oder von Handelsvertretern oder Beratern von einer Baufirma, sondern halt wirklich konkrete Angebote bei einer Erdbaufirma eingeholt, bei den Stadtwerken für die Hausanschlüsse und so weiter, ja, sodass man wirklich mal diese Punkte zusammenbringt und dann kann man on top nochmal einen Puffer planen für einfach Dinge, die nicht vorhersehbar sind. Ja, einfach nochmal 30.000 Euro, 20.000 Euro, je nachdem, wie gut man halt schon diese Vorbereitung gemacht hat, kann man natürlich den Puffer dann auch ein bisschen kleiner ansetzen, weil man hat ja vorher schon relativ viel in Erfahrung gebracht. Und das wäre immer mein Weg. Also ihr könnt natürlich immer vorgehen, wie ihr möchtet, ja. Und ja, kann ja auch mal funktionieren. Aber in der Regel sehen wir halt, es funktioniert sehr gut, wenn man im Vorfeld gewisse Dinge schon mal betrachtet, damit dann gar nicht der Puffer so hoch sein muss oder da hinterher die Kosten einen überraschen, wodurch dann immer ein hoher Puffer notwendig ist. Ja, weil so macht so ein Projekt ja auch keinen Spaß, ehrlich gesagt, oder? Weil wenn man ständig irgendwie denkt, wo kommt jetzt nochmal was her und da war es jetzt nochmal teurer und so weiter, das ist ja alles, was nicht so schön ist, ne? Und was den Stress ja einfach auch nur erhöht. Und ja, vielleicht freut man sich dann auch ein bisschen weniger aufs Haus, statt am Anfang das jetzt sauber vorzubereiten, das einmal anzupacken und dann kann man wirklich durch diese ganzen weiteren Phasen sehr viel einfacher durchgehen und sich auch mehr aufs Haus freuen. So, dann haben wir Punkt Nummer 8. Viel mehr Budget für die Außenanlagen einplanen. Oh ja, das finde ich auch einen sehr, sehr guten Punkt, weil Außenanlagen ist was immer sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ja? Also immer, ja, wir haben jetzt mal pauschal 30.000 Euro für die Außenanlagen eingeplant, aber ganz ehrlich ist das oft der Puffer. Ne? Also für viele Leute ist das dann wirklich so, wenn es bei der Bemusterung teurer wird, wenn Erdarbeiten teurer werden oder sonstige Baukosten, dann nimmt man es immer von den Außenanlagen, was aber vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, weil es gibt einfach auch Außenanlagen, die sehr wichtig sind, um sich nachher dann im Haus wirklich schneller wohlzufühlen, wie Sichtschutz zum Beispiel, also einen wirklich guten Zaun oder eine Hecke hinzumachen, ist halt einfach was Sichtschutz gibt, vor allem wenn man in einem Neubaugebiet baut, ja, da fühlt sich's halt am Anfang schon nach Präsentierteller an, vor allem wenn man große Fensterflächen hat etc. Also das sind schon so Sachen, da würde ich jetzt nicht unbedingt dran sparen, ja, vielleicht muss es jetzt nicht sofort die Terrasse sein oder die Einfahrt gepflastert oder was auch immer, aber es gibt einfach Dinge, die wichtig sind, wie zum Beispiel dann der Kiesstreifen, ja, ums Haus, damit einfach der Sockel besser geschützt ist und genauso Sichtschutz und sowas, wo man einfach ja, fürs Gefühl im Haus einen Vorteil hat. Das sind einfach wichtige Dinge und deswegen würde ich die Außenanlagen vielleicht schon sehr relevant planen. Je nach Grundstückssituation, die ihr habt, ist es halt sehr, sehr relevant, wie dann zum Beispiel noch im Garten eine Außentreppe zu haben oder wenn ihr jetzt eine Hanglage habt, meine ich, eine Außentreppe zu haben oder auch gewisse Abböschungen, ne, so den Garten so ein bisschen abzustufen. Das ist ja dann teilweise nicht mal wirklich optional, weil ihr es halt machen müsst, damit euch der Hang nicht abrutscht oder ähnliches, ja. Also von dem her muss man da natürlich auch je nach Projekt schauen, welche Außenanlagen sind denn auch absolut notwendig. Die Gefahr ist halt, die tauchen sonst nirgends auf. Also beim Hausanbieter in der Regel nicht, ja, bei den Erdarbeiten in der Regel auch nicht wirklich, vielleicht mit Stützmauern, aber arg viel mehr nicht. Deswegen muss man da halt wirklich frühzeitig dann mit einem Gartenlandschaftsbauer schauen, was muss ich denn machen, um den Hang wirklich abzusichern und da eine saubere Anlage zu treffen. Weil vielleicht wird es später auch einfach schwieriger, das zu machen, wenn das Haus einmal steht und es ist eine relativ enge Bebauung. Ja, dann komme ich vielleicht gar nicht mehr so gut ran. Ja, sieht man ja auch öfter mal, wenn man sowas wie Duell der Gartenprofis anschaut. Ja, heißer Tipp. Dass dann manchmal so nur noch ein ganz kleiner Bagger in den Garten kommt oder vielleicht gar keiner mehr und man wirklich alles per Hand mit der Schaufel machen muss, was dann halt super aufwendig und enorm teuer wird oder einfach sehr viel teurer wird, wenn man dann den Garten anlegen will. Ja? Also das sind ja so Sachen, die kann man auf jeden Fall mal mitdenken und wo vielleicht dann die Außenanlagen gar nicht so optional sind, wie sie erstmal wirken. Nächster Punkt. Die Firma sehr mit Bedacht auswählen und auch mit einigen sprechen. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt Angebote vergleichen, weil ich glaube, die Wahl der Baufirma ist wirklich so die wichtigste Entscheidung, die man in diesem ganzen Prozess treffen muss. Ja, natürlich ist es wichtig, wie nachher das Haus aussehen soll und wie man es plant und so weiter. Aber die Umsetzung, die hängt halt nachher an einer Firma, wenn man jetzt nicht alle Gewerke einzeln vergibt, ja, was, glaube ich, für die meisten Leute einfach so der, also die meisten Leute, mit denen ich zumindest zu tun habe, ist, der Hauptteil wird von einer Hausbaufirma gemacht. Sei es dann ein Ausbauhaus zum Beispiel, ne, oder ein technikfertiges oder dann doch ein schlüsselfertiges Haus, da gibt es ja schon verschiedene Stufen, was man dann vielleicht nochmal einzeln an Gewerken vergibt. Aber an sich ist so der Großteil mit dann Bauantrag, mit die Werkplanung, Bemusterung, dann eben mal mindestens das Ausbauhaus stellen, das ist halt schon alles in Hand einer Firma und deswegen ist es enorm wichtig, diese Firma gut zu wählen und da auch verschiedene zu sprechen, einfach mal zu sehen, wo sind die Unterschiede, und das ist eine ganz, ganz entscheidende Sache. Aber hatten wir ja gerade schon beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Habt einen Ansprechpartner für alle Handwerker und die Koordination und Mängel. Ja, finde ich auch wichtig. Und da ist es natürlich wieder so, wenn man jetzt eine Baufirma hat, dann hat man da natürlich eine Firma, die in der Haftung ist. Das ist halt auch wirklich dieser unterschätzte Vorteil vom Schlüsselfertigbauen, ja, dass man wirklich eine Firma hat, die den Werkerfolg schuldet. Also die muss das Haus so wie auf dem Papier beschrieben hinstellen, ja. Und solange das nicht erfolgt ist, habt ihr was gegen die Firma in der Hand oder ist die Firma in der Bringschuld. Und das ist was sehr, sehr Positives, ja, was natürlich mit den einzelnen Handwerkern, wenn man die hat und wenn man da untereinander koordinieren muss, immer ein bisschen schwieriger wird, weil einfach die Schnittstellen verschwimmen irgendwann, ja. Und da dann jemanden zu haben, der den Bau wirklich so leitet, ja, das ist halt bei einer Hausbaufirma einfach mit dabei, weil die einen Bauleiter haben. Und natürlich sollte man da dann noch drüber kontrollieren, ne? Wie gesagt, auch bei den guten Firmen geht viel schief und die übersehen was. Aber an sich gibt's halt einen, der es in der Hand hat. Ja, und das ist natürlich, wenn man jetzt Gewerke einzeln vergibt, ein ganz anderes Spiel, wo man dann einfach mehr selber dahinter sein muss oder halt wirklich nochmal einen externen Bauleiter engagiert, der dann wirklich diese Sachen in der Hand hat, wo es aber auch natürlich ein bisschen schwieriger wird, wenn der die Firmen nicht kennt. Also das ist halt immer die Gefahr, warum auch die Einzelvergabe der Gewerke immer billiger sein muss als das Bauen schlüsselfertig mit einem Anbieter, ja, weil ihr sehr viel mehr Risiko in dieser Gleichung tragt und die Firmen dieses Risiko nicht tragen, während in dem schlüsselfertigen Konzept das Risiko bei der Hausbaufirma liegt, ne? Dass ein gutes Haus übergeben werden muss und die den ganzen Stress und die Kopfschmerzen haben, wie sie es mit den Gewerken machen. Ja, das habt ihr in der Thematik bei der Einzelvergabe der Gewerke und deswegen ist es auch günstiger, weil ihr dieses Risiko tragt. Ja, das muss man mal so verstehen. Genau, dann für die Projektphase viel Zeit nehmen und ausreichend Angebote vergleichen und Ideen einholen. Hatten wir auch schon, also man sieht auch so ein bisschen, deswegen lese ich euch auch fast alle vor, ja, weil die Sache ist halt schon, man sieht ja gehäuft, wo vielleicht dann Themen auftreten oder was vielen Leuten wichtig war, was ich jetzt hier an der Stelle auch nochmal wichtig finde. Ja, also viel Zeit für die Planung nehmen, ausreichend Angebote vergleichen und eben Ideen einholen. Das finde ich super wichtig, damit man nachher für dieses Projekt, wo ihr wirklich entscheiden könnt, was ihr wollt, auch wirklich gute Entscheidungen treffen könnt. Ja, natürlich ist es immer einfacher zu sagen, ja, ich habe jetzt hier halt das Standardhaus mit der Standardausstattung von der Firma genommen. Aber dann ist halt die Frage, warum dann selber bauen? Ja, weil wahrscheinlich günstiger als eine Bestandsimmobilie ist es nicht. Und wenn es einem jetzt nicht so wirklich wichtig ist, da was wirklich Eigenes umzusetzen oder so ein paar eigene Ideen reinzubringen, weiß ich nicht. Also für die Projektphase, wie gesagt, viel Zeit nehmen und einfach mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, das finde ich halt schon was sehr, sehr Sinnvolles. Arbeitszimmer nicht nach Westen. Die Sonne blendet fies. Ja, absolut. Also das ist auch wieder so ein Planungsthema, ja, wo man mal mit einem Architekten einfach verschiedene Optionen durchgehen kann. Und gerade die Sonneneinwirkung ist schon ein sehr, sehr relevanter Faktor in der Planung, der auch in Standardgrundrissen oder in Grundrissen, die ihr im Netz findet, nie beachtet wird. Ja, weil eure Ausrichtung vom Grundstück ist ja immer ein bisschen anders. Und deswegen ist auch eure Planung eigentlich immer ein bisschen anders. Und man muss natürlich auch damit rechnen, wenn man jetzt dann vor allem abends im Homeoffice ist oder so gegen Nachmittag, ja, dass die Sonne halt schon relativ tief steht und dann wirklich genau in das Fenster reinscheint. Also entweder hat man dann immer den Rollo unten oder den Raffstor oder man wird halt geblendet, wenn der Schreibtisch genau vor dem Fenster steht, was ja oftmals so geplant ist, ja. Also da sollte man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wie möchte man denn die Situation haben, ja, und was ist dann vielleicht für ein Büro am allerbesten. Vor allem, wenn man oft im Homeoffice arbeitet. Und da ist wieder der Input von einem Architekten einfach sinnvoll, weil der sieht halt 20 Planungen pro Jahr, ja. Also wenn er das 10 Jahre macht, hat er 200 Einfamilienhäuser mal geplant und mit Leuten gesprochen und einfach verschiedene Ideen, Grundstückssituationen etc. gesehen und kann einfach Varianten geben. Und das ist genau das, wofür man einen Architekten eigentlich bezahlt, ja, Ideen zu geben. Anfangen, wenn man fertig ist, würde man sowieso einige Sachen wieder anders machen. Ah, okay, also es geht um, ja, einfach mal anfangen und sich vielleicht nicht den ganz großen Kopf machen. Das ist wieder das Gegenstück zu viel Zeit in der Planung lassen, ja. Aber das neigt natürlich auch zu, man kommt gar nicht in die Umsetzung. Und deswegen finde ich so diese Zwischenschritte, wie eine Vorbemusterung machen, was ja bei sehr vielen Anbietern gut ist, ja, oder eben auch dann mit einem Architekten planen, weil ein Architekt ist halt so ein Filter, ne, wo ihr sehr viel oben reinschmeißen könnt, ja, die Idee hätten wir das und das und das ist uns wichtig und das. Und der Architekt kann es euch halt wirklich dann in eine machbare Form gießen, ja, oder wo man dann auch wirklich vorankommt. Weil man kann sich natürlich ewig mit Grundrissen auseinandersetzen und gucken, oh, passt das jetzt auf meinem Grundstück oder was? Sondern es ist ja schon dieses Gezielte, irgendwann mal in das Tun zu kommen und Angebote mal einzuholen, damit man wirklich so den Gegenpart mit Preis und so weiter hat und gucken kann, wer eignet sich denn jetzt eigentlich am besten dafür und so. Also wirklich in so eine Umsetzungsphase dann auch zu kommen, rein aus der Planungsphase raus. Und da ist natürlich ein Architekt ein guter Katalysator dafür, ja, und kann da einfach nochmal helfen. Und genauso die Themen, wie dann mit der Hausbaufirma eine Vorbemusterung zu machen, weil, wie ich ja gerade gesagt habe, die Entscheidung für eine Firma ist eine sehr große in diesem gesamten Prozess. Und das kann ja auch wieder dazu führen, dass man sehr viel versucht, Perfektes hinzukriegen oder vor dieser Entscheidung dann sogar ein bisschen Angst hat, ja, weil man kann ja sich jetzt nur für eine Firma entscheiden und sagt damit allen anderen ab, ja, und man weiß ja dann trotzdem nie, wird's jetzt so gut, wie wir uns das vorstellen. Ja, man kann sehr viel im Vorfeld machen, auch mit Verträge verhandeln und so weiter und gucken, dass im Angebot alles drin ist, aber man muss ja trotzdem ein Stück weit vertrauen, dass die das auf der Baustelle dann auch gut umsetzen. Natürlich kann man auch da kontrollieren, aber die Firma muss ja trotzdem eine Bereitschaft haben, danach zu arbeiten, ja, und da kann man sich natürlich verschiedene Erfahrungswerte holen, bei uns zum Beispiel, oder mal laufende Baustellen von der Firma anschauen, oder eben sowas wie eine Vorbemusterung machen, was auch immer nochmal, man kommt halt wirklich ins Tun, oder man kommt wirklich in diese raus aus der Planung, aus der reinen Planungsphase, rein in die Umsetzungsphase, und das ist was ganz Wichtiges. Deswegen finde ich da auch eine Vorbemusterung wieder sehr, sehr sinnvoll, oder mal laufende Baustellen anschauen, weil so kommt man halt wirklich voran und ist nicht nur immer in diesem theoretischen, was könnte passieren und so weiter. Ja, also auch da eine sehr, sehr wichtige Sache. Irgendwann muss man wirklich mal anfangen. Und das gilt übrigens auch für die Grundstückssituation. Also wenn ihr sagt, da haben wir jetzt ein Grundstück, wir wissen aber nicht, was werden da die Kosten sein und so weiter. Man kann am Anfang wirklich nur eine Hochrechnung anstellen. Ja, und vielleicht besteht die Möglichkeit halt nicht, ein Bodengutachten zu machen, weil der Verkäufer sagt, nee, das ist jetzt bei uns nicht. Ja, entweder du kaufst es oder du kaufst es nicht. Und dieser Wunsch, komplette 100% Informationen zu haben, der ist halt auch nicht realistisch, ja, und oftmals ist es halt so, dass man mit gewissen Annahmen in ein Projekt gehen muss und sich, wenn man dann mit Puffer, mit konservativ gerechnet, wenn man dann merkt, ja, es funktioniert, dieses Projekt, ja, dann kann man es machen und dann kann man erstmal die weiteren Schritte gehen und falls man nicht weiterkommt oder falls man merkt, oh, jetzt ist doch was passiert, wodurch sehr viel teurer wurde, dann muss man halt die Reißleine ziehen. Das ist dann bei einem Projekt so, ja. Aber es hilft nicht, da jetzt zu sagen, ja, dann, wenn ich das Bodengutachten nicht machen kann, dann kaufe ich das Grundstück nicht. Weil dann werdet ihr vielleicht halt einfach kein Grundstück kaufen können und dann kommt er auch nie ins Haus. Also am Ende ist halt immer, ne, wie möchte man vorgehen und wie kann man vielleicht das Risiko minimieren? Dafür gibt's Möglichkeiten, ja. Aber es gibt nicht dieses, ich werde 100% Informationen haben und kann nur darauf dann Entscheidungen treffen, weil das wird nie sein, es wird immer eine gewisse Unsicherheit bleiben. Ja, wir können natürlich dafür sorgen und das ist ja auch so mit unserer Aufgabe oder wie ich unsere Aufgabe verstehe, dass wir euch sehr viele Informationen noch mit an die Hand geben, ne, um bessere Entscheidungen treffen zu können, aber am Ende wird immer noch ein Faktor Unsicherheit dabei bleiben und damit muss man auch umgehen können und umso wichtiger ist es ja am Anfang, wirklich gut zu planen und die Kosten gut zu planen, einen gewissen Puffer zu planen, damit man halt auch eine gewisse Unsicherheit abfedern kann. Ja?
Sind wir mal ehrlich, auf jeder Baustelle geht was schief, auch bei guten Hausbaufirmen. Und deswegen ist es wichtig zu kontrollieren und die Mängel frühzeitig zu erkennen, damit sie sich später gar nicht erst zu großen Mängeln auswachsen. Das ist ja so der Hauptpart, den wir als Fertighausexperte und Hausbauexperte für Massivhäuser machen, nämlich wir fahren bundesweit auf Baustellen und kontrollieren euren Hausbau, damit da keine großen Fehler passieren, sondern die Firmen wirklich nacharbeiten können. Ihr kriegt immer ein sauberes Protokoll mit Bildern, mit Beschreibungen und könnt dann das Ganze an den Bauleiter geben und dann kann hoffentlich nachgearbeitet werden in eurem Haus, damit es nachher so gut wird, wie auf dem Papier versprochen. Dafür haben wir auch Paketpreise, wenn ihr mehrere Leistungen bei uns buchen möchtet, und die findet ihr auf den Seiten fertighausexperte.com oder hausbauexperte.net für Massivhäuser. Also schreibt uns da gerne und dann können wir euren individuellen Paketpreis für euer Bauvorhaben abstimmen. Und jetzt zurück zum Video.
So, dann genaue Angebote und dadurch gute Kostenkalkulation. Genau, das geht wieder zurück zu, legt euch eine Ausstattungsliste an. Mal als ganz klares Beispiel, findet ihr bei uns im Shop beispielsweise, oder wenn ihr möchtet, wenn ihr bis hierhin schon mal geschaut habt, ja, kann ich euch gerne diese Ausstattungsliste auch mal kostenfrei zusenden. Schreibt mir dazu einfach an fertighausexperte.com/kontakt. Und dann schicke ich euch gerne diese Ausstattungsliste zu. Aber je genauer ihr den Baufirmen natürlich vorgebt, was ihr haben möchtet, also die Kühlfunktion für die Wärmepumpe, welche Fliesenformate, gibt Dutzende Punkte mehr, desto genauer werden natürlich auch die Angebote und desto vergleichbarer werden die Angebote und desto weniger Risiko habt ihr nachher bei der Bemusterung, weil es ist ja alles schon im Angebot drin, was ihr haben möchtet, ja. Das erfordert natürlich einmal den Aufwand, sich darüber Gedanken zu machen, was man denn überhaupt will. Ja? Wenn man es natürlich komplett auf sich zukommen lassen möchte, was denn so noch nachher möglich ist, dann kann man natürlich vielleicht auch ein Budget erstmal einplanen und gucken, wie weit man dann damit kommt. Mein Weg wäre das jetzt nicht, ja, aber müsstet ihr natürlich für euch entscheiden, wie ihr das möchtet. Aber die Angebote werden natürlich umso vergleichbarer, je besser ihr definiert habt, was die Grundlage ist. Also einmal die Hausplanung, einmal die Ausstattungsliste, weil ihr dann halt wisst, was will ich überhaupt bauen und kann dann dafür die richtige Baufirma suchen. Weil ich erlebe es auch ganz, ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich habe mir jetzt da die Firmen angeschaut und ja, die habe ich halt mal so gefunden, oder da saß im Musterhauspark, hat mir da das Haus gefallen. Und dann versuchen die irgendwie zu gucken, ist das eine Firma, mit der man bauen kann? Aber das ist ja eigentlich die vollkommen falsche Frage, sondern die richtige Frage ist ja, welche Firma passt am besten für das Haus mit der Ausstattung, die ich bauen will? Wer hat dafür das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Wer hat dafür die beste Umsetzung? Und dadurch, na, merkt ihr, das ist eine ganz andere Frage. Und deswegen ist immer wichtig, am Anfang zu definieren, was man denn überhaupt will. Also finde ich auch hier ein super Tipp. Egal wie hoch dein Budget ist, es reicht nicht. Ja, und hier sind wir natürlich auch wieder bei der richtigen Kostenplanung und vielleicht auch sowas wie Außenanlagen, ja, dass man dann doch merkt, vielleicht ist jetzt doch nicht mehr das Einfahrtpflastern möglich, ne, nachdem mal die ganzen Themen durch sind, wie Erdarbeiten und sowas. Aber auch hier nochmal, wie gesagt, so diese Kostenaufstellung, Puffer zu planen, wie wir es jetzt schon besprochen haben, wichtig. Genau, auch hier wieder genug Puffer einplanen, gute 20%. Also 20% finde ich jetzt ein bisschen viel, wenn man im Vorfeld schon eine gute Auswertung gemacht hat, ja, oder eine gute Vorbereitung und dann eben auch frühzeitig das Bodengutachten. Wenn ihr natürlich erst das Bodengutachten macht, kurz bevor es losgeht, dann muss man natürlich einen sehr hohen Puffer einplanen, ja. Aber wenn man das wieder im Vorfeld macht, dann hat man ja eine gute Grundlage und dann sind, wie gesagt, auch 20, 30 oder vielleicht 40.000 Euro Puffer vollkommen in Ordnung, ja, was dann eher so 5-10% der Bausumme entspricht statt 20. Dann haben wir genügend Geld für Nebenkosten einplanen. Es ist alles teurer als geplant. Ja, gerade, ne, geht wieder zurück auf das Thema, aber vielleicht noch ein Gedanke dazu. Gerade wenn man sich im Internet informiert, ist es schon gefährlich über Baukosten, weil Baukosten sind einfach A, von eurer Region enorm abhängig, ja, B, von was ihr bauen wollt und C, von der Grundstückssituation an sich. Also habt ihr da eine Hanglage, was habt ihr für Bodenverhältnisse, wie lang ist vielleicht auch die Zufahrt vom nächsten Kanalanschlusspunkt zu da, wo dann nachher euer Haus wirklich am Grundstück steht. Also es gibt einfach verschiedene Faktoren, die da relevant sind für die Baunebenkosten. Und deswegen ist es wichtig, die immer vor Ort in Erfahrung zu bringen, statt irgendwelche pauschalen Aussagen im Internet oder auch von den Hausbaufirmen erstmal, ne, die euch vielleicht, meinen die ja gar nicht böse oder irreführend, ja. Manche geben ja so eine Baukostenübersicht oder sowas mit, wo dann schon drin steht, ja, für Erdarbeiten 10.000 Euro, für Baustrom 500 Euro, ja. Dass diese Zahlen aber gar nicht hinkommen oder sehr unrealistisch sind, das ist halt erstmal so, ja. Also die müsste man immer nochmal anschauen, was da wirklich ist. Und am besten, wie gesagt, holt euch Angebote bei euch vor Ort ein, von der Tiefbaufirma, weil die kennen einmal den Boden und können halt, also es macht ja auch keinen Sinn, den Bagger über die Autobahn zu transportieren, ja. Holt euch da 2, 3 Angebote ein und dann könnt ihr da sehen, in welche Richtung das denn geht, ja. Eine hilfreiche Sache, gerade wenn es um Erdarbeiten geht, ist ein Aushubrechner. Den findet ihr zum Beispiel auch auf a-better-place.de unter Tools. Da gibt's einmal die Möglichkeit, den Aushub zu berechnen, sodass ihr überhaupt mal seht, okay, jetzt hat mir der eine Erdbauer 400 Kubikmeter Abtransport angeboten, der andere 600. Wie viel brauche ich denn? Könnt ihr zum Beispiel in diesen Aushubrechner mal eingeben, weil da geht's ja noch drum um Böschungswinkel und sowas, um die Baugrube richtig zu berechnen. Das ist in dieser Formel drin und damit habt ihr schon mal so einen groben Anhaltspunkt, was denn jetzt realistischer ist, und damit könnt ihr auch die Angebote der Erdarbeiten wieder ein bisschen besser einschätzen, ob da einer viel, viel zu tief liegt, ja, wo dann die Kosten am Ende wieder dazukommen, oder einer eigentlich viel zu viel angeboten hat und man da dann eigentlich erstmal korrigieren müsste. Ja, also das hilft euch vielleicht auch nochmal weiter. Wenn man fertig ist, findet man immer was zum Optimieren, selbst nach dem dritten Haus. Ja, also es gibt einfach manche Dinge, die die kommen trotzdem, ja, oder damit ist man trotzdem nicht 100% happy. Ah, da jetzt nochmal ein Außenwasserhahn oder gefällt mir jetzt doch nicht, wie jetzt hier der Laufweg ist oder sowas. Aber es gibt schon, je nachdem, wie viel Zeit man halt vorab in eine Planung investiert, gibt's halt schon Dinge, die wirklich relevant sind. Und gerade in Bezug auf die Nachbarbebauung, auf andere Grundstücke, da liegt halt wirklich sehr viel, was vielleicht nachher Optimierungsbedarf hätte, ja. Was ich auch ganz oft erlebe, dass zum Beispiel dann ein Fenster im Flur einfach ohne Rollladen jetzt erstmal geplant ist, weil hey, ist ja nur ein Flur, ja. Aber es ist halt trotzdem dann der Flur zur Straße hin, wo jeder irgendwie reingucken kann. Und das sind so Sachen, ja, das fällt einem vielleicht auch noch nicht nach dem dritten Haus auf, weil es einfach, man denkt halt vielleicht trotzdem nicht dran, weil es einfach so viele Entscheidungen gibt. Und deswegen auch bei jedem Hausbauprojekt, man geht halt so tief rein, man geht so mit dem Kopf runter, ja, und guckt nur aufs Papier im Endeffekt, ohne vielleicht drumherum so ein paar Faktoren zu sehen, und irgendwas kann man immer übersehen. Und deswegen ist es ja so wichtig, vielleicht einen Architekten mitzunehmen als Profi, einen Bausachverständigen und einen Innenarchitekten, wenn einem das super wichtig ist, ja, sodass man sich da einfach nochmal Input einholt und genau diese Rundumsicht sich holt, die man sonst vielleicht nicht hätte. 15% mehr Kapital einplanen, also hier sind wir wieder beim Puffer, hier jetzt 15%. Finanziellen Puffer einkalkulieren, also Puffer ist auf jeden Fall was Wichtiges. Und ich glaube auch, das ist wirklich so eines der Hauptdinge, ne? Am Anfang jetzt eine Planung richtig machen, weil die meisten gehen ja trotzdem leider mit doch zu wenig Informationen rein oder kümmern sich dann nicht um konkrete Angebote, weil es ihnen wirklich auch anders gesagt wird, ja, da kümmern wir uns dann drum, wenn der Bagger anrollt und so weiter, ja, aber da ist es dann halt für manche Dinge wirklich zu spät und die Mehrkosten kommen dann erst auf den Tisch. Deswegen sind wir halt große Fans von jetzt gut vorbereiten und dann nachher keinen Stress haben. Vertrauen in die Baufirma ist gut, Kontrolle besser und bitter nötig, bei uns zumindest. Ja, also hier scheint viel auf der Baustelle schiefgelaufen zu sein, ist aber was wir, wie gesagt, auch immer wieder sehen. Also wir begleiten ja, wie gesagt, über 1000 Bauvorhaben pro Jahr und wir sehen halt immer wieder die gleichen Themen auf Baustellen, und auch bei den guten Anbietern geht halt wirklich auch viel schief. Ja, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. 5-10% mehr Geld einplanen, ja, nichts läuft nach Plan. Das ist so, ne? Und wie gesagt, ein Puffer am Ende des Tages, auch wenn man sich gut vorbereitet hat, immer wichtig. Und wie gesagt, man merkt ja jetzt, ne, also das scheint ein großes Thema für viele gewesen zu sein. Oh, jetzt kommt ein guter Punkt. Alles, was einem komisch vorkommt, ansprechen. Absolut. Also wir haben ja vorhin schon mal kurz über diese Balance gesprochen zwischen täglich auf der Baustelle sein und vielleicht so als der nervige Bauherr zu gelten, wenn man ständig kommt mit, was ist denn da und was ist da? Und auf der anderen Seite sich aber vielleicht auch nicht trauen und Dinge nicht ansprechen, die einem aber auffallen und komisch vorkommen. Finde ich eine sehr, sehr wichtige Sache, sich da nicht so klein zu machen und zu denken, oh, vielleicht nerve ich jetzt die Baufirma und so weiter, sondern wenn man das nicht im Übermaß tut, ja, und wirklich immer so Control-Freak-mäßig hinterher ist, ja, sondern wirklich nur bei den Dingen, wo einem jetzt wirklich was aufgefallen ist oder was man irgendwie komisch findet, da dann nochmal zu schauen, und das geht ja schon im Angebot los, ja, wenn man jetzt schon, also das habe ich auch ganz oft, weil ich ja ich jetzt persönlich, ja, wir haben ein Team aus 10 Mann, die bundesweit auf die Baustellen fahren, aber ich persönlich habe ja eigentlich mit den meisten Bauherren zu tun, wenn es gerade um Angebote vergleichen, Verträge prüfen geht, ja, um zu gucken, dass da eine gute Basis da ist. Und da erlebe ich es schon oft, dass Leute sagen, ja, jetzt haben wir eigentlich mit dem Berater besprochen, dass das noch rein soll, ja, die, weiß ich nicht, Kühlfunktion für die Wärmepumpe jetzt als Beispiel, jetzt ist die leider in dem Angebot wieder nicht drin, ah, wir haben jetzt aber auch schon schlechtes Gewissen, da nochmal nachbessern zu lassen. Das ist dann schon was ich unbedingt machen würde, ja, weil Dinge, die da übersehen werden, werden halt nachher wieder teuer. Und das ist halt was, wo man schon sagen kann, hey, macht einmal eure Arbeit jetzt richtig, vor allem, wenn man es halt schon dreimal mit einer Firma besprochen hat. Oder vielleicht dann auch noch doch nochmal was umzuplanen, weil man merkt, nee, das müssen wir jetzt halt schon machen, weil sonst würde die Baugenehmigung gar nicht erteilt werden oder ähnliches. Dann kann man von der Firma schon erwarten, dass die das nochmal machen, ja. Und das ist was, wo ich auch sagen würde, hey, sprecht das wirklich an, schaut nochmal, dass die Basis jetzt gut ist. Genauso bei Verträge prüfen, ne, und wenn man da das Gefühl hat, weiß ich nicht, also der Paragraph gefällt mir da nicht, da jetzt keine Angst zu haben, das anzusprechen, sondern es wirklich zu machen. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache und zieht sich natürlich dann auch auf der Baustelle weiter durch. Und da so diese Balance zu finden, ja, da hilft es natürlich, einen Bausachverständigen dann dabei zu haben, so als Mittler, ja, der auch vielleicht nochmal was für einen bewerten kann. Aber wenn euch zum Beispiel auch schon beim Grüne-Wiese-Gespräch oder so irgendwas komisch vorkommt und die sagen, oh, aber hier haben wir jetzt überhaupt keine Lagerflächen für Material und ihr sagt, eigentlich weiß ich nicht, ist doch hier relativ viel Lagerfläche, ja. Deswegen bieten wir ja sowas auch mit an, dass wir bei diesem grüne Wiese-Gespräch oder Bauanlaufgespräch zum Beispiel schon mit dabei sind, ja, um einfach so Aussagen auch mal zu, mit euch zu beurteilen und mit euch zu besprechen, ob das wirklich so ist oder ob man sich da jetzt gerade so ein bisschen querstellt, ja, um vielleicht nochmal ein bisschen mehr Geld von euch zu bekommen, weil das gibt's halt leider auch. Und deswegen ist halt wichtig, da Dinge anzusprechen, und das nicht einfach so gut sein zu lassen. Eine ehrliche Liste mit allen Kosten, angefangen beim Notar, aufgehört bei Türklinken. Absolut, finde ich auch wichtig und sind wir wieder bei der wirklichen Kostenplanung, ja, und wie gesagt auch so eine Ausstattungsliste anlegen, was alles im Haus drin sein soll von Anfang an. Ist eine Denkaufgabe, die man erstmal machen muss, aber ist halt super wichtig für den weiteren Verlauf. Bausachverständigen beauftragen. Absolut, also sehen wir genauso, ja, weil es einfach wichtig ist. Dann der nächste Punkt, gut Ding will Weile haben, viel Zeit in Grundrisse und Elektroplanung investieren, Puffer für Außenanlagen. Fasst auch gut zusammen, was wir jetzt schon so ein bisschen in anderen Punkten besprochen haben, ja, Zeit für die Planung nehmen. Elektroplanung finde ich hier nochmal einen großen Punkt, ja, weil der kommt häufig auch zu kurz, ja, also die Elektroplanung an sich kommt häufig zu kurz, weil man es ja erst so kurz vor der Bemusterung macht, während man sich eigentlich schon für eine Baufirma entschieden hat. Und dann ist man natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, wie gut ist die Beratung hinsichtlich Elektro bei dieser Firma. Ja, und das hängt halt immer von der Person ab, heißt nicht, dass die Firma an sich gut oder schlecht ist, sondern die Person gibt vielleicht einen guten Input oder nicht so einen guten Input. Und wenn man da selber nichts mitbringt, dann muss man halt nehmen, was die vorgeben oder was die erstmal sagen, was wichtig oder was nicht wichtig ist. Und deswegen ist halt auch da wieder wichtig, die Elektroplanung an sich. Ich glaube, das ist auch eines der höchsten oder der meist gehörten Dinge beim Hausbau, ja. Also sowas wie, ja, die Erdarbeiten wurden teurer oder wir haben zu wenig Steckdosen im Haus, ja. Also, oder Steckdosen kann man nie genug haben. Das ist eigentlich so mit eines der häufigsten Dinge, die man so beim Hausbau hört. Und deswegen ist halt wichtig, da von Anfang an mal drüber nachzudenken, Steckdosen, Lichtauslässe, Netzwerkdosen, Stromkreise, Smart Home Themen, Spots und so weiter, alles, was man so möchte, damit man da einfach mal einen sauberen Plan erstellt und guckt, was wird mich das nachher kosten? Kann man ja dann, wenn man das jetzt schon frühzeitig gemacht hat, auch wieder besser ins Angebot schon einfließen lassen und hat dann bei der Bemusterung gar nicht mehr so viele Entscheidungen zu treffen, weil dieses Thema halt schon wirklich gut abgesichert ist, ne, oder schon gut durchdacht ist. Weil wenn ihr zu so einer Bemusterung kommt, dann müsst ihr ja innerhalb von einer relativ kurzen Zeit sehr viele Entscheidungen treffen. Und das kann einen natürlich schon auslaugen und dann hat man nachher vielleicht was, wo man sagt, ja komm, ist mir jetzt eigentlich egal, ne, für diese zwei Tage, wo man das entscheiden müsste, ist mir eigentlich egal. Und wenn man dann im Haus ist, dann ärgert man sich aber. Kann man halt auch wieder lösen, indem man vorher mal drüber nachdenkt und nicht alles bei dieser Bemusterung dann erst konzentriert macht. Das hätten die Firmen natürlich am liebsten oder die Verkäufer, weil dann ist am Anfang weniger Arbeit, ja, das Angebot zu erstellen, weil das macht natürlich keinen Spaß, wenn man da dann die Spots reinrechnen muss und so weiter und vielleicht wird man dann zu teuer und ein anderer macht's günstiger und so weiter. Alles verständlich aus Sicht der Firma, ja. Aber für euch ist einfach besser, wenn es von Anfang an mal durchdacht ist und ihr dann bei der Bemusterung nicht mehr den Stress habt. Nächster Punkt, Zeit bei der Planung lassen, hatten wir schon, aber auch nicht zu viel Zeit, sondern irgendwann in die Umsetzung kommen, deswegen am besten mit einem Architekten. Schon bei der Hausplanung an die Gartenplanung und Gestaltung denken. Finde ich auch super wichtig, weil, wie gesagt, hatten wir vorher schon mal kurz, vielleicht komme ich nachher gar nicht mehr mit so einem kleinen Bagger wirklich in den Garten, wenn vorne halt mit Garage, Haus und dann kommt schon das Nachbarhaus, komme ich vielleicht gar nicht mehr durch. Und dann wird die Gartenherstellung, ja, die Gartenplanung, Umstaltung, Gestaltung einfach sehr viel teurer. Und deswegen schon von Anfang an das Mitdenken, was da wichtig ist, wo ich vielleicht eine Hecke haben will, wie die Terrasse angelegt sein soll, dann kann man das deutlich besser machen. Besucht die Baustelle regelmäßig und bringt immer etwas Verpflegung vorbei. Absolut auch einer der super Tipps, die wir immer wieder geben. Es muss kein 5-Sterne-Menü sein, sondern es reicht, wenn man wirklich immer mal einen Kasten Wasser, mal eine Kanne Kaffee, Brötchen und so weiter. Also einfach mal so eine nette Geste der Verpflegung, ja. Und es geht auch eher um die Geste bei der ganzen Geschichte, ja. Dass die Leute, die da arbeiten, die Handwerker, die da für euch tätig sind und für euch das Haus bauen, dass die einfach merken, für wen mache ich das denn? Und das macht wirklich einen Unterschied. Und ja, man kann immer sagen, die werden doch eh dafür bezahlt, dass sie es machen und so weiter. Ja, ist so. Aber trotzdem, denkt mal an euch selber, ihr würdet auch immer lieber für jemanden arbeiten, wo ihr wisst, ja, das ist ein cooler Typ. Ja, oder, also von dem her, das ist immer was wirklich was bringt. Steckdosen für Weihnachtsbeleuchtung einplanen. Absolut. Und da mal drüber nachzudenken, wo möchte man denn Weihnachtsbeleuchtung haben? Ist man so der Typ, der das vielleicht wirklich auch im Garten an den Bäumen hat, die man da dann hat, oder an den Hecken und Sträuchern oder was auch immer, wenn man da eine Lichterkette haben möchte? Oder ist es innen, dann bei der Fensterleibung, da in der Nähe vielleicht direkt eine Steckdose zu haben und sowas? Also da gibt es wirklich gute Möglichkeiten, auch am Anfang und wieder bei der Elektroplanung mit nachzudenken, weil für manche ist Weihnachten wirklich so ein wichtige Jahreszeit, wo man auch gerne dann einfach die Beleuchtung und sowas hat in der eh schon dunklen Jahreszeit. Also mir geht es persönlich auch so, ich habe das da wirklich gerne. Und deswegen wäre das was vielleicht nicht so der Hauptpunkt ist, ja, aber was vielleicht einfach mal in so eine Elektroplanung auch einfließen kann für so eine eine Sondersituation im Endeffekt, ja. Also klar muss man jetzt nicht vielleicht, weil man ja einmal im Jahr Geburtstag hat und da seine irgendeine Anlage anschließen will, damit da dann Musik läuft, ja. Das ist vielleicht jetzt nicht so ganz wichtig, ja. Aber die Weihnachtszeit ist ja doch 4 Wochen im Jahr, also so 10%, sagen wir mal, ja, die da einfach relevant ist und einfach mal in so eine Elektroplanung auch einfließen kann, ja. Aber kann ja jeder machen, wie er möchte. Smart Home Planung mit der Elektroplanung. Absolut. Also wenn ihr Smart Home plant, dann immer in Verbindung mit der Elektroplanung und am besten nicht nur das eine oder das andere oder halt in Isolation betrachtet, sondern beides muss zusammen funktionieren. Auch da findet ihr zum Beispiel auf a-better-place.de einen Smart Home Planer, der mit euch eine gesamte Planung mal durchgehen kann, einfach nur ein Konzept erstellt zum Beispiel, das ihr dann nachher selber umsetzt oder mit euch die komplette Umsetzung macht. Also da gibt es auch wieder sehr viele Möglichkeiten, wenn man da was Richtiges planen möchte. Waschraum im Obergeschoss, wo auch die Ankleide und die Kinderzimmer sind. Absolut, finde ich auch gut. Ist auch was ich immer häufiger in Planungen sehe tatsächlich, ja, dass man nochmal so einen Waschraum, wo dann Waschmaschine und Trockner sind, statt das dann zum Beispiel im Keller zu haben oder im Erdgeschoss, wo man dann ja immer rauf und runter mit den Wäschekörben laufen muss, auch ein Wäscheabwurfschacht, der kostet halt 2000 Euro mehr, ja, dann mache ich doch lieber oben vielleicht noch eine Schallschutztür rein, wenn ich Angst habe, dass die Waschmaschine ein bisschen laut ist, wobei ich die Waschmaschine ja auch nicht laufen lassen muss, während ich schlafe. Ja, also ihr könnt ja selber entscheiden, wann ihr diese Waschmaschine laufen lasst und auch kein Nachbar oder sowas, der das macht, ja, sondern das macht wirklich ja nur ihr und dann könnt ihr auch bestimmen, dass ihr das macht und ich sehe es wirklich mittlerweile ganz, ganz häufig, ob im Hauptbad oben schön untergebracht oder dann wirklich nochmal als separaten Raum oder vielleicht sogar mit in der Ankleide drin, ja, wenn man das ein bisschen großzügiger plant oder da halt den Raum kombiniert, ne, dann kann es eine gute Sache sein, ja, also finde ich auf jeden Fall eine Planungsidee, die durchaus Relevanz hat. Besser mehr Angebote einholen als zu wenig. Absolut, sehe ich auch so. Also lieber 5 Angebote statt 3, ja, weil man dann einfach wieder mehr Datenpunkte hat und einfach mal sieht, wo sind denn die Unterschiede. Also deswegen finde ich auch nochmal sehr wichtig. Überlegt euch jeweils 3 Wünsche, die ihr im Haus realisieren möchtet. Finde ich auch einen guten Punkt. Ja, es gibt ja im Englischen gibt es so einen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob der eine klare deutsche Übersetzung hat. You can have anything, but not everything. Also du kannst wirklich eine Sache haben, ja, und die kannst du haben, also eine Umsetzung oder 3 Punkte, 3 Highlights im Haus zum Beispiel, aber es ist halt vielleicht nicht jedes Highlight möglich, ja, nicht die Treppe, die Riesenküche, die Suppe, die Sauna, ja, die weiß ich nicht, die Großraumgarage, wo du dir dann noch eine Hebebühne reinmachst oder eine Werkstatt, ja, plus den Keller, wo du dir den Hobbyraum mit Billardtisch und so weiter, sondern es ist vielleicht eins davon oder zwei davon sind möglich, ja. Und deswegen ist es schon wichtig zu schauen, hey, welche Highlights möchte ich denn wirklich haben im Haus? Was ist mir da wichtig, wenn ich denn irgendein Highlight haben möchte? Kann ja auch sein, ist mir gar nicht so wichtig. Aber vielleicht ist es die große Hebeschiebetür, die dann die 6.000 oder 8.000 Euro Aufpreis kostet, dafür aber halt 5 Meter breit ist und ich kann sie im Sommer wirklich komplett aufschieben und habe da so einen ebenen Übergang sozusagen oder so einen optischen Raum erweitert, ja, vom Wohnbereich. Also lauter so Dinge und das mal zu gucken, hey, vielleicht kann ich nicht alles haben, vielleicht kann ich auch nicht die 200 Quadratmeter Villa umsetzen, aber vielleicht kriege ich auf 140 Quadratmetern auch schon was sehr, sehr Gutes umgesetzt mit ein paar Highlights, die mir wirklich gefallen, ja. Und das ist was natürlich schon in der Planung beginnt. Es gab mal eine Grundrissshow auf A Better Place, wo es wirklich so ging, dass draußen war ein schöner Baum in dem Garten und es wurde halt ein Fenster geplant, das diesen Baum wirklich so als Bilderrahmen einrahmt und man hat halt immer diesen Blick nach draußen und kann den Baum durch die Jahreszeiten sehen, was ein absolutes Highlight für die Leute war, weil denen das halt wirklich gefallen hat, ja. Und wenn es sowas ist, dass man so ein spezielles Fenster an der Stelle plant, ja, dann ist es ja auch was Schönes und ein schönes Highlight, ja. Deswegen finde ich das auch eine sehr gute Sache, mal so drüber nachzudenken. Ein Bauträger und nicht Selbstgewerke aussuchen. Nur Ärger, keine Haftung. Ja, also hier ist natürlich wieder dieses Gegenstück, ne, schlüsselfertig mit einem Anbieter bauen oder Gewerke einzeln vergeben. Hier habt ihr halt sehr viel mehr mit Haftung, Gewährleistung ist nicht so sauber geregelt, deswegen mehr Risiko und deswegen auch etwas günstiger in der Umsetzung, aber auch wahrscheinlich mehr Zeit und mehr Aufwand auf der Baustelle. Und hier natürlich höherer Preis, aber dafür einer, der bis zum Schluss in der Haftung ist. Und das ist ein wichtiges Grundprinzip zu verstehen. Und wie gesagt, das Beste liegt ja in der Mitte in der Regel, ja. Also einen relativ hohen Grad vielleicht von der Hausbaufirma zu nehmen, ja, wo die ganz wichtigen Dinge, die Gebäudehülle, wo es um Feuchtigkeit, um Schallschutz, um diese ganzen Themen geht, dass das gut ausgeführt ist und dann bei den Innengewerken zu sparen, wo es vielleicht gar nicht mehr so drauf ankommt, ja, oder wo gar nicht so viel passieren kann, außer dass die Ausführung vielleicht nicht super toll ist, ja, und jetzt super aussieht, aber es ist halt nicht mehr so, dass da ein riesen Feuchtigkeitsschaden entsteht und ihr das Haus eigentlich eine Ruine wird, ja, sondern da gibt's ja schon so einen Mittelweg im Endeffekt, wie es den ja oft gibt. Und damit kann man ja meistens dann wirklich gut arbeiten und auch nochmal 30.000, 40.000 Euro bei dem Gesamtprojekt sparen und hat halt trotzdem dann eine gute Ausstattung. Dann als nächstes Bauherrenrechtsschutz. Absolut eine Versicherung, die man sicherlich empfehlen kann. Hier ist halt wichtig, die decken nur die Prozesskosten ab, ja. Und ich würde auch immer lieber erstmal in eine Vertragsprüfung investieren, ja, mal zu gucken, okay, was steht in einem Vertrag drin, was sollte man vielleicht verhandeln, was ist für euch nicht so gut. Und als zweites dann eine Rechtsschutzversicherung, wenn man da jetzt das Gefühl hat, dass die Firma da so ein bisschen schwierig ist oder da keine Lust drauf hat, ja. Grundlegend ist aber eine Rechtsschutzversicherung für das, was sie kostet, eigentlich nie verkehrt, ja, im Vergleich wieder zum Gesamtwert und was halt so schief gehen kann. Und wir haben halt schon auch Fälle erlebt, wo es wirklich dann ewig vor Gericht geht und das Haus nicht fertig wird und so weiter. Und das sind natürlich Sachen, da braucht man eine gewisse Unterstützung. Und deswegen ist es grundlegend nie verkehrt, die zu haben, ja. Ersetzt aber nicht die Auswertung und Verhandlung von einem Vertrag. Dann haben wir wieder großzügiger Puffer, also ihr merkt, ist einfach ein Riesenthema. Möglichst alles schriftlich klären, um Absprachen mit Handwerkern beweisen zu können. Absolut super wichtig, ja, weil am Ende des Tages kommt nur drauf an, was schriftlich festgehalten ist. Und das gilt übrigens auch schon, nicht nur, wenn ihr mit einzelnen Handwerkern und die sagen, ja, ich mach dir da noch 10 Steckdosen mehr und am Ende dann doch nicht, ja, sondern es geht auch schon drum, um alles, was ihr mit der Hausbaufirma, wenn ihr jetzt schlüsselfertig zum Beispiel mit einer baut, dann ist es auch schon wichtig, da gibt's gewisse Rangfolge der Dokumente, ja, also was zum Beispiel im Plan eingezeichnet ist, im Angebot aber anders beschrieben, da gilt nur das Angebot in der Regel. Also wenn wir jetzt das Beispiel der ebenen Duschen machen, ja, da habt ihr im Plan jetzt eine Dusche mit 1 Meter mal 1,50 Meter Maße eingezeichnet. Im Angebot steht aber, ihr bekommt eine Dusche mit 90 mal 90 Zentimetern Maße. Dann bekommt ihr nur die Dusche, die wirklich schriftlich festgehalten ist, weil Pläne in der Regel immer nachrangig zählen. Das muss man wieder im Vertragswerk dann anschauen, aber in der Regel ist das eigentlich der Standard, ja? Und deswegen ist es halt wichtig, wirklich alles schriftlich aufschreiben. Auch, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt mit, ja, das können wir dann ja später bei der Bemusterung machen. Nein, nehmt es jetzt schriftlich ins Angebot auf, am besten auch mit einem Preis, damit es halt nicht bei der Bemusterung später heißt, ja, machen wir jetzt. Jetzt kostet es aber 4.000 Euro statt vorher 3. Ja, könnt ihr ja dann gar nicht nachweisen, was es vorher gekostet hätte. Weil vielleicht wurde euch ein Preis kommuniziert, aber es ist halt nicht so, dass der irgendwie verbindlich ist, sondern erst der Preis, der nachher wirklich auf dem Angebot steht. Und deswegen ist immer wichtig, alles schriftlich festzuhalten. 10% auf die gesamte Finanzierung packen als Reserve. Ja, hier haben wir auch wieder das Pufferthema, absolut wichtig. Lasst euch nicht von euren Vorstellungen abbringen. Das finde ich schön. Also, ne, einmal zu denken, ja, gerade ist alles teuer, die Zinsen steigen und fallen mal und Förderung gibt's irgendwie gerade keine. Aber vielleicht trotzdem, wenn man klar weiß, hey, ich möchte ein Haus und mir ist da wirklich das essentiell wichtig. Also das sind die kleinen Highlights, die ich haben will. Darum geht's mir eigentlich hauptsächlich. Dann schöner Garten vielleicht, die zwei Kinderzimmer, damit die beide ihr eigenes Reich haben oder was auch immer für euch so die Gründe sind, jetzt ein eigenes Haus zu bauen. Ja, lasst euch nicht von dieser Vorstellung abbringen, sondern schaut, wie kann man es umsetzen. Welche Kompromisse kann man vielleicht eingehen, damit man aber diese Kernpunkte, diese Kernthemen, die man haben will, umgesetzt bekommt, ja, und vielleicht an denen dann nicht sparen muss. Also da mal drüber nachzudenken, lasst euch nicht von der Vorstellung abbringen, dass es euer eigenes Haus werden kann, sondern vielleicht muss man nur in der Planung ein bisschen anders rangehen und vielleicht sind es dann halt nicht die 180 Quadratmeter, sondern die 140, aber auf denen funktioniert es auch, ja, oder durch eine clevere Planung kann es dadurch auch funktionieren. Also das sind so Sachen, da würde ich auf jeden Fall mal drauf gucken und lasst euch nicht von der Vorstellung abbringen. Finde ich einen schönen Tipp. Nicht auf jeden Cent schauen, lieber mit renommierten Unternehmen arbeiten. Absolut, ne, haben wir vorher schon mal gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja, und es ist halt schon häufig der Fall, dass es da größere Preisunterschiede geben kann. Aber meistens ist dann auch die Qualität, die dahinter steht, einfach sehr, sehr viel geringer. Und das bedeutet halt wieder, ja, ihr habt nachher dann schon früher wieder Kosten, weil ihr irgendwas austauschen müsst, irgendwelche Materialien halt schon so verfallen sind, dass man sie tauschen muss oder eine Fassade neu streichen oder Anlagen tauschen oder was auch immer, was einfach absolut keinen Spaß macht, wenn man in ein Haus eingezogen ist und dann nach kurzer Zeit schon wieder was neu machen muss, weil es einfach nicht gut ausgeführt wurde, ja, oder weil an der Stelle gespart wurde. Also das ist was man wirklich überlegen muss. Klar, wenn es gar nicht anders geht und das absolut euer Traum ist, dann muss man halt schauen, wie kann man die Qualität noch ein bisschen steigern und an welchen Stellen ist es wirklich wichtig. Aber wenn es möglich ist, würde ich immer auf die Qualität gucken. Bedenkt alles, wo Kabel verlegt werden, möchte man später eine PV-Anlage haben, etc., die Ausrichtung des Hauses. Also da absolut richtig, ne? Und am Ende des Tages kommt das wieder auf die Planung zurück und natürlich auch so die Zusammenarbeit dann mit der Baufirma, ja, dass die zum Beispiel ja schon eine PV-Anlage als Vorbereitung legen. Und das ist zum Beispiel ja auch in so einer Ausstattungsliste drin, die es ja bei uns gibt und die ihr, wie gesagt, auch gerne bekommt. Schreibt mir einfach an fertighausexperte.com/kontakt. Und darüber aber mal nachzudenken, finde ich auch einen wichtigen Punkt, ja, über diese Themen, die man vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat. Baubeschreibungen lesen, vergleichen und verstehen. Ja, wobei ich hier sagen würde, die Baubeschreibung ist gar nicht so relevant. Warum nicht? Weil ihr ja vorher angegeben habt, was ihr eigentlich wollt. Also ihr habt schon mal vorgegeben, was ihr an wie gesagt, Rollläden und so weiter haben möchtet, wenn ihr mal so eine Ausstattungsliste wirklich gut für euch angelegt habt. Und dann ist ja eigentlich vollkommen egal, ob in der Baubeschreibung steht, bei uns gibt es Kunststoffrollläden. Wenn ihr gesagt habt, hey, wir möchten Aluminiumrollläden, weil die sind halt einfach witterungsbeständiger und technisch besser, dann soll die Firma das ja anbieten und nicht nach Baubeschreibung. Also ist die Baubeschreibung an der Stelle eigentlich schon wieder egal. Und auch beim Wandaufbau und so weiter, klar, da kann man sich die Details angucken. Aber grundlegend sollte ja eigentlich da schon das Niveau dasselbe sein. Ja, also trotzdem ist es wichtig, eine Baubeschreibung zu verstehen und zum Beispiel auch mal in der Baubeschreibung einfach das Wort Bauseits eingeben. Also wenn das ein suchbares PDF ist, was es meistens eigentlich ist, dann einfach mal das Wort Bauseits eingeben und dann seht ihr schon sehr viel, worum ihr euch selber kümmern müsst. Und das ist natürlich eine Sache, die schon schwierig ist. Es gibt nämlich so Formulierungen wie, das Haus wird Bauseits weiß gestrichen. Habe ich wirklich so gelesen, ja. Was würdet ihr denken, was da jetzt an Leistung dabei ist? Gar nichts, ja. Ihr müsst selber streichen. Wie gestrichen wird, ist eigentlich ja vollkommen egal. Und das ist das Irreführende, ja. Bauseits weiß gestrichen. Ihr könnt ja auch rot streichen oder wie ihr wollt, ja. Aber dadurch, dass es nach weiß gestrichen klingt, klingt es ja so, als wäre da eine gewisse Leistung dabei, die ja irgendwie auch zu definiert zu sein scheint, ja. Was aber gar nicht der Fall ist, weil es ist Bauseits, also müsst ihr euch selber drum kümmern. Und das ist was, wo man wirklich ein bisschen aufpassen muss und wo man eine Baubeschreibung auch so ein bisschen im Detail verstehen muss, ja. Wie gesagt, für den Vergleich ist eher wichtig, was ihr vorgegeben habt, den Baufirmen, statt was die in ihrer Baubeschreibung haben. Das wäre zumindest unsere Philosophie dahinter. Vergleichsangebote vor Handwerkerwahl einholen und verhandeln. Absolut, also gilt natürlich auch bei der Baufirmensuche, da wirklich verschiedene zu vergleichen, am besten natürlich auf demselben Qualitätsniveau und dann eben auch den Preis zu verhandeln. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Wenn ihr da mal drüber sprechen wollt, meldet euch gerne einfach fertighausexperte.com/kontakt. Wir haben ja auch so ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir einfach mal über euer Bauvorhaben sprechen können und da eben auch mal durchgehen können, hey, was sind denn überhaupt vergleichbare Anbieter, wie verhandelt man nachher, wie sollte man sich aufstellen und so weiter, sodass ihr da halt schon mal eine richtige Richtung habt. So, dann alles schriftlich machen und nicht am falschen Platz sparen. Absolut, da habe ich zum Beispiel auch ein Video dazu, das Haus mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis heißt es, glaube ich, ne, wo wir wirklich mal so 10 Punkte durchgegangen sind, an denen man wirklich die Qualität erhöhen kann, ohne dass es super viel kostet, ja, ohne dass das Haus dann 100.000 Euro teurer wird oder sowas, aber man wirklich eine gute Qualität hat und die wirklich langlebig ist und so diese auf diese Kernpunkte konzentriert, ja, und da gibt's einfach viele Punkte, die relevant sind. Und wo man vielleicht am falschen Ende spart, und da gehört für mich auch schon der Architekt eigentlich dazu, ja, am Anfang zu sagen, ich spare mir diese 5.000, 6.000 Euro, die ich für einen Architekten investieren würde, der für euch eine Planung macht, ne, wenn ihr das nach einer Pauschale abrechnen könnt mit dem, was man bei vielen Architekten ja mittlerweile kann, dann ist es einfach was wirklich so viel für den weiteren Verlauf des Projektes bringt, dass es eigentlich am falschen Ende gespart ist, das nicht zu machen. Aber es gibt auch da verschiedene Wege, wie man planen kann. Es ist nicht immer nur der Architekt, ja, und es ist auch nicht für jeden geeignet, einen Architekten zu planen. Also auch wenn ihr da nochmal drüber sprechen wollt, ist das jetzt was für mich oder nicht, bin mir da ein bisschen unsicher, können wir natürlich in so einem Erstgespräch auch nochmal drüber sprechen, ja. Aber an sich hilft es schon meistens, das einfach nochmal zu sortieren, was man denn eigentlich will. Genau, also nicht am falschen Ende sparen und auch alles schriftlich festhalten. Absolut, hatten wir auch schon besprochen.
Kurzer Break. Wir bekommen ja ganz oft Fragen und Kommentare von euch und dafür haben wir wirklich ein kostenfreies Erstgespräch für euch eingerichtet. Da könnt ihr 20 Minuten einfach mal mit mir über euer Bauvorhaben sprechen, weil es kommt am Ende einfach auf die Details an. Für eure Situation ist vielleicht eine andere Vorgehensweise besser geeignet als für andere Bauherren. Und deswegen ist es wichtig, da einfach mal drüber zu sprechen. Was wollt ihr bauen? Wie ist eure Ausgangssituation? Und genau dafür ist das Erstgespräch da. Meldet euch dafür gerne unter fertighausexperte.com/kontakt und dann können wir gerne über euer Bauvorhaben sprechen. Und jetzt zurück zum Video.
Geldpuffer einplanen und nicht zu knapp. Wenn bei den Gewerken was nicht passt, dann sagen, ihr bezahlt. Absolut, finde ich auch einen super wichtigen Punkt, den letzten nochmal, ne? Da sind wir wieder bei diesem, ich traue mich nicht oder mir kommt es zwar komisch vor, aber ich sag's der Firma nicht, weil ich will jetzt nicht da der nervige Bauherr sein. Es gibt halt einfach Dinge, wenn es nicht passt, dann muss man halt auch hin, ja? Und genauso muss man halt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Rohbaukontrolle gemacht haben und wir legen dann ein sauberes Protokoll vor und ihr merkt irgendwie, die Firma arbeitet es nicht ab oder ja, der Bauleiter hat es nicht mal so richtig zur Kenntnis genommen, dann muss man da schon dahinter sein, ja, und dann muss man gucken, dass es wirklich gemacht wird. Und das ist was, wo wir dann natürlich auch nochmal so ein Stückchen unterstützen können, aber wo es einfach wichtig ist, dass man dann dahinter ist, weil dann sind ja die Beanstandungen, die Themen schon klar und es wird aber vielleicht einfach nicht nachgearbeitet, aber da müsst ihr euch klar machen, ihr bezahlt, ne? Und deswegen seid ihr dann, wenn ihr merkt, es läuft schon in eine falsche Richtung, dann geht's ja nicht mehr um Nörgeln, sondern dann geht's um, hey, warum ist das nicht gemacht, ja? Und irgendwann muss man natürlich auch den nicht Druck, aber halt so dieses Nachhalten schon gut machen und wirklich auf Augenhöhe bleiben und gucken, dass da was vorangeht, ja, und dass das Haus dann nachher nicht schlechter wird, weil es versäumt wurde, danach zu arbeiten. Und das passiert schon auch, ja, und deswegen muss man da auch wirklich dahinter sein. Da lohnt sich's dann wirklich, dran zu bleiben. Cool bleiben, Nerven bewahren. Die allermeisten Probleme sind schnell gelöst. Auch das ist die Wahrheit, ja. Also Hausbau ist ja so eine emotionale Sache für viele, weil man halt einfach, ja, sich den eigenen Traum ja baut, das Zuhause für die eigene Familie. Und deswegen erleben wir es auch ganz oft, gerade auf Baustellen, dass es halt schon sehr, sehr emotional ist und man auch bei kleinen Themen wirklich schon denken kann, oh Gott, jetzt ist das da passiert und so weiter. Und dann sieht man sich schon als Horrorbaustelle oder Bauruine bei die Bauretter oder wie das auch immer heißt da, ne? Und Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation zu beurteilen, was ist wirklich schlecht und was ist vielleicht jetzt nur eine Kleinigkeit. Das ist auch so ein ganz großer Part, wo wir was beitragen können, ne? Wenn wir eben eine Rohbaukontrolle machen, wir können euch halt einfach eine Bewertung geben, was ist schnell gemacht und was ist wirklich ein großes Thema, wo man nochmal dahinter sein sollte. Ja? Deswegen, es gibt aber viele, viele, viele kleine Themen, die sich sehr schnell beheben lassen, die auch gar kein großes Thema sind, wo die Baufirmen auch gar keinen Ärger machen in der Regel. Und das ist was, wo man sich dann wirklich entspannen kann und wo man weiß, okay, ja, das wird jetzt einfach gemacht, das ist in Ordnung. Und da so eine gewisse Toleranz dafür aufzubauen, ist glaube ich, für das Projekt schon wirklich wichtig, weil sonst schlaft ihr halt einfach 4 Monate nicht. Ja, und das ist auch nicht zuträglich. So, dann gut planen und flexibel sein. Man vergisst immer was und sollte darauf vorbereitet sein. Absolut, also geht auch wieder zurück zu Pufferplanen, geht wieder zurück zu vielleicht bei der Bemusterung dann doch nochmal eine Möglichkeit zu haben, noch was hinzuzunehmen, ja, und dafür einen Puffer zurückgehalten zu haben. Also nie, auch wenn man sich gut vorbereitet hat, nie sagen, so, das ist jetzt aber wirklich dann final die Kante, sondern es sollte immer noch ein bisschen eine Flexibilität da sein, falls irgendwas doch noch passiert, ja. Bier in großen Mengen im Angebot kaufen, absolut super Tipp an der Stelle, lasse ich mal unkommentiert. Baut schlüsselfertig, ist der nächste Tipp. Ja, wie gesagt, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn wir hier haben, Gewerke einzeln vergeben und hier ist die Skala dann schlüsselfertig, liegt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis meistens hier. Also knapp unter schlüsselfertig, so die Malerarbeiten, die Bodenbelege, die Innentüren, vielleicht sogar die Fliesen, ja, dann doch nochmal mit Handwerkern vor Ort machen, ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis und vom Risiko, das ihr habt, nochmal deutlich besser als schlüsselfertig mit einer Firma zu bauen. Wie gesagt, da kann man so je nach Gewerken, je nach Region, in der man ist, 30.000 bis 40.000 Euro schon rausholen. Ja, vor allem, wenn man dann wirklich noch was komplett selber macht. Ja, wenn man alles vergibt, sind es vielleicht 20.000 bis 30.000 Euro. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, der vom Preis-Leistungs-Verhältnis her das schon nochmal besser macht. Also das muss man einfach wissen. Ansonsten hat schlüsselfertig halt, wie gesagt, einfach den großen Vorteil der Gewährleistung und dass man eine Firma hat, die in der Haftung ist und über die man dann auch Gewährleistungsbürgschaften oder Ähnliches bekommen kann, wodurch man halt wirklich abgesichert ist, falls was an dieser Baumasse nicht gut ist, ja, und vielleicht sogar die Firma nicht mehr gibt und sowas, ja, weil das ist ja auch immer so ein Thema, vielleicht habt ihr dieses Gewerk mit einem Handwerker ausführen lassen, den gibt's jetzt aber dann einfach nicht mehr 2 Jahre später, wenn ihr merkt, da ist jetzt was kaputt, ja, insolvent, in Ruhestand gegangen, was auch immer, ja, also ist ja gerade bei so kleinen Betrieben kann ja immer was sein und deswegen ist halt einfach wichtig, sich da gut abzusichern und deswegen ist schlüsselfertig da schon ein sehr großer Vorteil, der aber häufig unterschätzt wird, wenn man nur auf den Preis schaut. Ja. Der Marktführer ist nicht automatisch der beste Fertighaushersteller. Absolut. Also der Marktführer ist ja eh immer die Frage, was messe ich denn da überhaupt? Die meisten verkauften Häuser hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun, ja, sondern rein mit Marketing und vielleicht Preis, ja. Aber an sich, oder halt, also Preis im Sinne von nur Preis, ohne die Qualität, die dagegen steht in der Regel. Und deswegen ist es wichtig, da gar nicht auf Marktführer oder große Firma oder auch irgendwelche Rankings, die man vielleicht online so findet, zu gehen, sondern wirklich zu schauen, was passt denn für mein Bauvorhaben? Was ist mir bezüglich der Qualität wichtig? Was will ich umsetzen? Was ist mir bei der Ausstattung wichtig? Was ist mir drumherum an Service wichtig? Und so weiter. Und dann zu gucken, wer passt denn dafür am besten? Wie gesagt, wenn ihr mal Erfahrungswerte zu verschiedenen Anbietern besprechen wollt, können wir das auch in diesem Erstgespräch machen. Einfach mal so einen Marktüberblick. Ich kann da keine Firmen empfehlen oder Ähnliches, aber wir können natürlich mal gucken, was ist denn so qualitativ vergleichbar? Was habt ihr euch vielleicht auch schon angeschaut? Wie sind da die Erfahrungswerte? Also da gerne schreiben an fertighausexperte.com/kontakt. Und dann können wir einfach mal da euer Erstgespräch machen und einfach mal durchgehen, was euch wichtig ist. Ja, weil davon hängt halt alles ab. Dann keine Fertighäuser. Ja, da ist einer kein Fan von Fertighäusern. Ich bin schon Fan von Fertighäusern. Ja, also muss man sich ja immer überlegen, was man denn eigentlich will. Und da geht ja einfach nur drum, wo findet ihr das, was euch wichtig ist. Ja. Und dass man heute gut in Fertighäusern bauen kann und dann guten Schallschutz hat, einen guten Hitzeschutz im Sommer, langlebige Materialien und dass man das alles individuell bauen kann, heute genauso im Fertighausbereich, ist genauso die Thematik. Ja? Dann Praktikabilität vor Design. Finde ich auch absolut relevant und da gibt's halt viele Punkte, die nachher in der Planung vielleicht wie Design aussehen, ja, aber gar nicht so praktisch sind, ja. wie dann zum Beispiel wieder die Glastür zum Wohnzimmer oder so, wo man das vielleicht dann doch nicht möchte, ne? Oder das große Seitenteil neben der Haustür, das aber halt einfach, klar, einmal Licht in den Flur bringt und vielleicht designtechnisch schön aussieht, aber irgendwie praktisch ist es nicht, weil von der Straße, vor allem wenn das Haus direkt an der Straße am Gehweg steht, da jeder reinguckt, ja. Also klar, dann müsste man wieder so eine Folierung drauf machen oder ähnliches, was dann den Zweck aber so ein bisschen nimmt. Also da ist vielleicht dann ein Oberlicht über der Haustür die sinnvollere Variante, ja. Und das sieht vielleicht dann nicht so schön aus, ist aber deutlich praktischer, ja. Und günstiger wahrscheinlich auch. Also von dem her, da gibt's schon verschiedene Themen, die man sich betrachten kann und die einfach für die Planung dann wichtig sind. Und deswegen am besten da halt wieder einen Profi mitnehmen, der euch zeigt, was ist eigentlich praktisch und was ist vielleicht gar nicht so praktisch in dem Grundriss. Treppe sollte nicht neben Eingangstür enden. Man schleppt den Schmutz dauernd durchs Haus. Bin ich auch ein Riesenfan davon und finde ich eigentlich einen der größten Planungsfehler leider, ja, den man in so vielen Standardgrundrissen sieht, ja, oder in Katalogen von Anbietern oder was auch immer, dass wirklich die Treppe so an der Haustür endet und damit halt wirklich immer in diesem Schmutzbereich ist, was einfach super, super nervig ist, ja. Man hat es immer im Winter, trägt man sich dann die Steinchen, weil ihr müsst ja immer dann, wenn ihr von oben nach unten wollt, ja, müsst ihr da ja immer durch. Genauso zum Beispiel das Gäste-WC ebenfalls in diesem Schmutzbereich zu haben, ja. Oftmals sieht man das ja hier die Treppe, also hier die Eingangstür, hier die Treppe und hier dann das Gäste-WC, ja. Und dann ist man eigentlich immer, wenn man da hin will, muss man durch diesen Schmutzbereich, was einfach nicht schön gelöst ist, ja. Und auch hier wieder verschiedene Optionen mal durchzugehen. Vielleicht gibt's mit der Grundstückssituation und mit dem Raumprogramm, das ihr habt und so weiter, vielleicht gibt's keine andere Möglichkeit, ja. Dann ist es so. Aber wenn man mal verschiedene Optionen durchgegangen ist, dann kann man's wenigstens aktiv entscheiden, statt zu sagen, und ja, ich nehme das dann in Kauf, dass es so ist, ne, und lass mir dann vielleicht dafür noch was einfallen, statt zu sagen, ja, das wusste ich jetzt gar nicht, und dann lebt man damit, ja, und hat vielleicht gar keine große Wahl und findet es dann gar nicht so toll und freut sich nicht übers Haus, ja. Deswegen, das sind so Sachen, die würde ich auf jeden Fall in der Planung beachten und da einfach mal drüber gehen, und deswegen finde ich das hier ein super Tipp. Treppe sollte nicht neben der Eingangstür enden, weil man schleppt den Schmutz dauernd durchs Haus. Und das ist einfach so. Habe ich auch schon sehr oft in Häusern erlebt, in denen ich war, dass das dann der Fall ist. Ja. Dann der nächste Punkt. Realistisch die eigenen Finanzen überprüfen. Absolut. Also das beginnt wirklich schon ganz, ganz am Anfang. Wenn ihr euch mal so eine Hochrechnung anstellt, wie viel könnt ihr euch realistisch wirklich leisten? Ja, und da auch wieder mit gewissen Puffer. Und wie geht man da am Anfang vor? Um zu wissen, weil klar, ihr könnt euch ja mit eurem Eigenkapital und mit eurem Einkommen relativ einfach den Finanzrahmen errechnen, ja. Da gibt's Formeln im Internet, da könnt ihr auch mal bei Finanzberatern nachfragen und so weiter. Aber in der Regel ist es relativ einfach zu berechnen, ja. Ein Drittel eures Einkommens ist so die monatliche Rate, die eine Bank auf jeden Fall ansetzen kann, von eurem Nettoeinkommen natürlich. Und dann müsst ihr gucken, wie Zins und Tilgung aktuell sind und könnt es dann hochrechnen, wie viel ist damit machbar. Und jetzt ist es aber halt wichtig, wie viel Haus kann ich mir dann dafür leisten? Und dafür kann man auch eine Hochrechnung anstellen, haben wir hier auf dem Kanal auch schon oft gemacht, da verlinken wir auch hier ein Video dazu, dass ihr da mal so eine Hochrechnung habt und wie gesagt, darauf dann immer am besten nochmal einen Puffer einplanen oder eure Situation natürlich auch nochmal ein Stück weit betrachten. Weil wenn ihr da jetzt natürlich eine Hanglage habt, dann müsst ihr natürlich einfach mehr Nebenkosten ansetzen, als es vielleicht der Fall ist, wenn ihr jetzt ein absolut flaches Grundstück habt. Ja, das sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen, aber da diese Finanzplanung mal sauber zu betrachten, ist einfach sehr, sehr relevant. Ja? So, nächster Punkt. Ruhig bleiben und alles genau lesen. Ja, absolut. Also Panik hilft ja nie, ja, oder irgendwas auch überstürzen. Das finde ich hier eigentlich den größeren Aspekt. Also ruhig bleiben im Sinne von jetzt nicht schnell machen, weil es heißt, oh, es gibt eine Preiserhöhung oder ein Rabatt läuft jetzt ab oder ah, die Zinsen steigen und jetzt noch schnell KfW-Programm sichern, solange es das noch gibt, was ich da nicht alles schon erlebt habe. Wichtiger ist immer sauber lesen, sauber vergleichen, verhandeln, Verträge, Vertragskonditionen verhandeln, Preis nochmal verhandeln, ja. Da ist der viel, viel größere Hebel für nachher das gesamte weitere Projekt, ja. Habt ihr einen viel, viel größeren Hebel an den Stellen, als wenn jetzt irgendwie ein Rabatt abläuft oder eine Preiserhöhung, die ihr dann vielleicht am Ende doch nicht tragen müsst, weil die Firma will ja trotzdem Häuser verkaufen, gerade in der aktuellen Zeit, ja. Vielleicht läuft dein Rabatt gar nicht unbedingt ab, sondern wird dann doch nochmal verlängert, ja. Haben wir jetzt zumindest schon oft erlebt. Aber da ruhig zu bleiben, nichts zu überstürzen, sondern wirklich sauber lesen, sauber verhandeln, mit den Firmen auch nochmal dahin gehen, wo es weh tut. Das ist halt einfach was, was relevant ist und was euch für dieses weitere Vorhaben einfach besser aufstellt und was ich nie überspringen würde, auch wenn es heißt, dass dann vielleicht der Preis nochmal 2-3% dann höher wäre. Aber wie gesagt, ist halt eine wichtige Sache und man muss halt immer gucken, wo holt man sich die Themen, ne? Dann nächster Punkt, nicht alles ewig und fünfmal überdenken, sondern auf den ersten Instinkt vertrauen. Ja, wobei ich natürlich sagen würde, ja, der erste Instinkt kann oftmals falsch sein, ja, zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, hey, eine große Firma ist zum Beispiel weniger anfällig für Insolvenz als eine kleine Firma. Was grundlegend erstmal logisch klingt, was aber überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Ja. Eine große Firma kann sehr viel höheres Insolvenzrisiko haben als eine kleine Firma, weil sie auch einen sehr viel größeren Overhead mit sich schleppt. Und wenn sie, weiß ich nicht, wenn die jetzt immer 1000 Häuser pro Jahr verkauft haben und jetzt kam der Rieseneinbruch und die verkaufen jetzt vielleicht nur noch 200 oder 300, dann ist da sehr viel mehr im Argen und ein sehr viel größerer Kostenapparat, der mitläuft, ohne Umsatz, der dagegen steht, wodurch so eine Firma halt auch schnell an die Wand fahren kann. Ja? Also das mal nur als ein so Beispiel, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Themen, die für sowas relevant sind und deswegen sehe ich aktuell große und kleine Firmen da völlig mit dem gleichen Risiko oder mit einem sehr ähnlichen Risiko, was die Insolvenz angeht und ich sehe es gerade bei jeder Firma einfach als enorm wichtig, sich da gut abzusichern. Ja? Wenn ihr auch da Fragen habt, wir bieten ja auch so eine Vertragsprüfung oder so eine Sprechstunde zum Thema Verträge prüfen und verhandeln an, meldet euch gerne bei mir, dann können wir da gerne drüber sprechen, wenn ihr sagt, wir haben da jetzt eigentlich schon eine Firma, mit der wir so in die finale Phase gehen wollen, dann können wir da auch gerne was beitragen natürlich und da ist halt wichtig, dass man sich wirklich gut aufstellt und absichert, ja. So, dann haben wir, geht nicht, gibt's nicht, hinterfragen, wenn Lösungen nicht gefallen und das heißt auch nicht unbedingt teurer. Absolut, also finde ich auch nochmal, hier vielleicht nochmal das Beispiel mit dem Grüne Wiese-Gespräch, ja, dass man, und das erleben wir jetzt häufig, wir bieten ja diesen Baustein mittlerweile an und der wird auch wirklich häufig gebucht, dass wir dabei sind, ne, bei diesem Bauanlaufgespräch, da trifft man sich ja normalerweise mit dem Bauleiter der Baufirma, mit dem Bauleiter der Bodenplatten- oder Kellerfirma, mit der Erdbaufirma am Grundstück und dann bespricht man mal, wo kann denn der Kran stehen, wo kann man Baustrom anschließen, wie ist es mit den Hausanschlüssen, wo sind Lagerflächen für Material etc. Und da kommen ja häufig dann nochmal Kosten auf den Tisch, weil man sagt, oh ja, da müssen wir jetzt das aber so und so machen. Und oftmals gibt's dann doch nochmal eine andere Lösung, ja, die man aber kennen müsste und die vielleicht dann aber gar nichts kostet. Ja, während die Lösung, die erstmal die Baufirma hatte, die war vielleicht einfacher, ja, für die Baufirma und kostet aber für euch Geld. Und vielleicht gibt's aber eine Lösung, die ein bisschen komplizierter ist, ein bisschen mehr Aufwand bedeutet, aber eigentlich sehr viel weniger kosten würde. Und das sind so Dinge, da muss man immer schauen und dafür, an solchen Stellen lohnt es sich halt wirklich eine Beratung mit einzuholen, wenn man das halt noch nie gemacht hat. Das ist ja genau der Grund, warum es uns eigentlich gibt, weil das zieht sich ja durch Planung, Angebot, Bemusterung, grüne Wiese Gespräch, Baustelle, ja. Es gibt ja immer einmal einen Vorschlag, der vielleicht für jemanden bequemer ist, aber für euch was kostet. Und genauso gibt es ja Möglichkeiten, das vielleicht anders zu lösen, was für euch dann die bessere Variante wäre. Aber für die Baufirma nicht unbedingt, warum die das auch nicht unbedingt vorschlagen, was man ja auch verstehen kann erstmal. Ja? Und deswegen ist halt wichtig, sich da eine separate Beratung einzuholen oder da sehen wir so unseren Wert drin, ja, weil ihr könnt ja nicht wissen, was ihr nicht wisst. Baurechtsschutz und Baukontrollen. Absolut, ui, das klingt, als wäre da nicht viel gut gelaufen, aber Baurechtsschutz sind wir auch, wie gesagt, immer sinnvoll und auch Baukontrollen absolut wichtig, am besten halt auf die Termine ausgelegt, wo es wirklich kritische Stellen gibt, ja, also jetzt nicht irgendwie jede Woche oder sowas, was keinen Sinn macht, ne, und was ihr dann nur unnötig bezahlen müsstet und es müssen auch keine 7 oder 8 Termine sein, ja, aber zu den wichtigen Stellen jemanden dabei zu haben, der sauber kontrolliert und ein Protokoll erstellt, sodass die Firma dann nacharbeiten kann, das ist einfach super relevant und sucht euch am besten auch einen Bausachverständigen, der auf eure Bauweise spezialisiert ist, ja, also für Fertighäuser, einen für Fertighäuser, da bieten wir uns sehr gerne an, für Massivhäuser, da haben wir mittlerweile auch Kollegen im Team, die aus dem Massivhausbereich kommen, ja, und daher können wir das mittlerweile auch anbieten, aber wie gesagt, wenn ihr da auf der Suche seid, dann schaut immer, dass eine gewisse Spezialisierung einfach da ist. Dann kommt nächster Punkt, oh, der ist hart, vertraue niemandem, ja, Also das ist was, was man sich schon auch anschauen kann. Also zumindest mal nicht blind drauf vertrauen, weil ja doch gerade von den Baufirmen am Anfang gesagt wird, ja, das läuft bei uns alles super und da haben wir überhaupt keine Probleme und wir sind die Besten und so weiter, ja. Das schreckt eigentlich die meisten eh schon ab, ja. Aber es gibt halt auch Leute, die das gerne glauben wollen, dass sowas sehr gut funktioniert, ja. Und, oder dass es wirklich, wenn man sich sonst noch gar nicht damit beschäftigt hat, dass es klingt ja erstmal gut und ist eine Firma, die es ja auch schon lange zu geben scheint und so weiter. Und es passiert ja trotzdem immer wieder, dass dann doch was nicht funktioniert. Ja, deswegen vielleicht nicht hundertprozentig drauf vertrauen. Und wie gesagt, auch auf sowas wie, ja, ich habe Ihnen jetzt sogar schon hier Baunebenkosten mal mitgegeben, ja, weil dann haben sie da schon mal einen Überblick, dass dieser Überblick aber eigentlich völlig irreführend ist, weil Baustrom halt nicht 500 Euro kostet, sondern eher 2.000 bis 3.000. Das ist dann wieder was Schwieriges, warum man da nicht drauf vertrauen sollte, was ja eigentlich erstmal eine positive Leistung ist, ja, oder eine positive Sache, wenn die euch so eine Baukostenübersicht mitgeben. Aber die dann trotzdem nochmal zu checken, ist halt schon relevant und bedeutet ja eigentlich nicht zu vertrauen, was die euch da gegeben haben. Und in aller Regel ist es was, womit man nicht viel anfangen kann, ja. So eine Baukostenübersicht, die man jetzt von den meisten Firmen bekommt, was ich leider so sehe. Ja, ich möchte jetzt hier gar niemanden böse ankreiden oder so, sondern ich sehe es halt einfach oft, dass diese Pauschalen, die da angegeben sind, einfach nicht passen. Ja, oder nicht mehr passen, weil sie vielleicht vor 20 Jahren erstellt wurden oder so. Ja, und deswegen ist wichtig, da nicht drauf zu vertrauen, sondern wirklich zu gucken, was bekomme ich denn? Ne? Oder was ist denn wirklich der Fakt? Handwerker wertschätzen, gute Kommunikation auch mal da sein. Absolut, ne? Das hat man ja vorher schon mal beim Thema, bringt mal was zu essen und zu trinken vorbei. Und natürlich auch die Kommunikation ist absolut relevant. Ja? Also sich einfach mal wirklich den Leuten vorstellen, zu sagen, oder wirklich dann immer mal freundlich Hallo zu sagen und so weiter. Das sind ja wirklich diese ganz kleinen Dinge, ja. Und das ist einfach was super wichtig ist, wo wir immer wieder sehen, das macht wirklich einfach einen Unterschied, wie gearbeitet wird. Also kann ich auch nur empfehlen. So, oh, das ist auch nochmal ein super Tipp. Eine E-Mail-Adresse nur für den Hausbau einrichten. Absolut, ihr werdet, wenn ihr euch bei irgendwelchen Portalen oder so auch anmeldet, ne, um mal Kataloge von Hausbauanbietern zu kriegen und so, ihr werdet halt so zu bombardiert von den Baufirmen, ja. Oder auch wenn es dann um irgendwelche Themen dann mit Ämtern oder so geht. Und ne, vielleicht geht sowas dann auch in eurem normalen E-Mail-Programm, wo dann auch andere Sachen noch einlaufen, so ein bisschen unter. Deswegen eine eigene E-Mail-Adresse für den Hausbau finde ich wirklich sinnvoll und sehe ich auch bei ganz, ganz vielen Bauherren. Deswegen, das ist wirklich so ein unterschätzter Super-Tipp, der gar nichts kostet. Ne? Schon vor Baubeginn Gedanken über die Außenanlagen machen, den exakt gleichen hatten wir schon, finde ich auch immer noch wichtig. Dann, es werden Sachen schief gehen und damit sollte man umgehen können. Absolut, also das ist auch nochmal so ein wichtiges Ding, auch bei, wie gesagt, guten Firmen, bei den lokalen Firmen, bei den kleinen Zimmereien, beim Nachbar, bei der Firma, die im Nachbarort sitzt oder im selben Ort oder was auch immer. Es werden Sachen schiefgehen und es ist ganz wichtig, dass man das einmal aushalten kann und B, aber auch weiß, wie man damit umgeht. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel dabei sind und dann Rohbaukontrolle und Begehung und sowas mit euch machen, dann habt ihr ja so eine gewisse Anleitung. Ja? Dann besprechen wir das ja auch mit euch, was da jetzt auch wie schlimm ist und so weiter. Wenn ihr das aber natürlich alleine versuchen wollt, dann ist wichtig, dass es halt passieren kann und auch passieren wird. Ja? Und auch, wie gesagt, bei den guten Firmen, dass man sich leider nicht davor schützen kann. Und vor allem, wenn nichts passiert ist, ja, wenn nichts passiert ist, dann ist eher ein Zeichen, ihr habt nur was nicht entdeckt. Das ist leider wirklich so, ja, weil einfach vieles schon auch unentdeckt bleibt, weil einfach der Bau, ihr müsst euch das ja vorstellen, wie mehrere Schichten, ja, und sobald mal die eine Schicht abgeschlossen ist, seht ihr die ja nicht mehr und auch die Bauarbeiter sehen die nicht mehr, ja. Das heißt, es wird einfach immer nur drauf gebaut und am Ende merkt man dann vielleicht erst, dass irgendwo die Wand feucht ist. Und das ist halt nicht gut, ne? Und deswegen sind ja die Kontrollen an den einzelnen Stellen immer wichtig. Aber auch, wie gesagt, bei guten Firmen ist einfach relevant zu kontrollieren und dahinter zu sein und zu erwarten, dass was schief geht. Das ist so. Ja? Und damit muss man auch leben können und sich, wenn ihr da Sorge habt, jetzt geht was schief, dann holt euch lieber jemanden, der sich dann eben zu den wichtigen Punkten die Baustelle anschaut und kontrolliert und dann wirklich, dann habt ihr ja die Sicherheit. Aber ansonsten habt ihr ja nie die Sicherheit, weil ihr nicht wisst, haben wir jetzt nur was übersehen, ne, oder was ist passiert, ja. Weil das ist wirklich zu 100% gut durchläuft, das ist so, so selten, und wirklich eher Zufall, ja. kauf dir einen Anhänger und Kundenkarte vom Baumarkt. Das als letzter Tipp, ja, also absolut wichtig, auch wenn ihr eigentlich schlüsselfertig baut, ich glaube, es ist immer sinnvoll, gerade dann für Außenanlagen, vielleicht kauft ihr da schon das Material oder, also für Pflastersteine dann oder für die Terrasse oder ähnliches, ja, also ihr werdet, egal ob ihr, wie gesagt, sehr viel mit einer Hausbaufirma macht oder Gewerke einzeln vergebt, ihr werdet relativ viel im Baumarkt unterwegs sein, ja, weil wie gesagt, sobald man dann auch einen Garten hat, ist es ja eh dann der Fall. Und da kann sich sowas dann wirklich lohnen und auch bezüglich Anhänger und so, gerade für diese größeren Dinge, für Pflastersteine, für ein Gartenhäuschen, für den Kiesstreifen, den ihr dann drumherum anlegt, vielleicht macht ihr da was selber und so weiter. Das sind einfach wichtige Dinge, wodurch es sich durchaus lohnen kann, vielleicht auch das ein oder andere Gerät dann selber zu haben, ja. Also je nachdem, wie viele halt auch selber machen wollt, kann das durchaus relevant sein. So, das waren jetzt einige Punkte. Ich glaube, es waren wirklich über 100 Antworten. Vieles war noch mit dabei mit Bau bloß kein Haus, ja, was ich jetzt nicht vorgelesen habe, weil wenn ihr hier seid, wollt ihr wahrscheinlich bauen und ja, dann hilft euch dieser Hinweis natürlich wenig. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Es war mal so ein bisschen anderes Format, aber ich finde es mal wirklich spannend zu sehen, was ist denn Leuten wichtig, die schon gebaut haben? Was haben die denn wirklich so als ihren besten Tipp auf dem Schirm? Und ich glaube, rauskam, hey, bereitet euch wirklich gut vor, plant einen guten Puffer ein, macht eine gute Kostenrechnung, eine gute Finanzplanung. Das ist das A und O, das ist die Basis von allem anderen. Lasst euch Zeit für die Planung, war noch ein großer Punkt, ne, der in ganz vielen Kommentaren aufkam. Nehmt euch Zeit für die Planung, kommt aber dann auch irgendwann in die Umsetzung und schaut, dass ihr da vorankommt und kontrolliert wirklich die Baustelle und die Verträge, damit man wirklich eine gute Umsetzung auch gewährleisten kann, auch wenn bei einer guten Baufirma mal was schief geht, ja. Und ich glaube, das fasst auch sehr gut unsere Philosophie ein Stück weit zusammen, weil wir das ja auch in vielen Videos schon gesagt haben. Aber einfach, dass man das mal von Leuten hört, die schon fertig sind, finde ich auch nochmal einen extrem wichtigen Punkt. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was vielleicht auch euer Lieblingstipp ist, ja, oder was euch jetzt am meisten geholfen hat, was ihr vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Und wie gesagt, wenn ihr mal über euer Bauvorhaben sprechen möchtet, dann schreibt mir gerne. Wie gesagt, wir haben so ein kostenfreies Erstgespräch von 20 Minuten, wo wir einfach mal über eure Situation sprechen können, sodass ihr halt von Anfang an in die richtige Richtung lauft und mit dem Bauvorhaben wirklich vorankommt. Also da einfach an fertighausexperte.com/kontakt schreiben und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.